Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Hier ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 7. Februar 2021 zu einem erneuten Gespräch mit der lieben Katrin und mir. Guten Morgen, liebe Katrin.
Guten Morgen, lieber Sani. Ich habe mich gewundert, dass du eine so frühe Uhrzeit gewählt hast oder doch vorher noch bekannt hast, dass du ein Langschläfer bist. Aber alles gut, ich bin da, du bist da und ich freue mich auf unser Gespräch und begrüße die Zuschauer, Zuhörer beziehungsweise und ich begrüße natürlich dich aus Salzburg.
Ja, servus. Guten Morgen. Ja, da war ich ein bisschen überschwänglich und man weiß es ja nicht, wie die jeweilige Tagesqualität ist. Ab und zu geht es ganz gut in der Früh, ab und zu wäre man vielleicht noch lieber ein bisschen im Bett geblieben. Aber alles gut, alles wunderbar. Wir machen mal wieder einen kleinen Rundumschlag, würde ich sagen. Und ja, wie würdest du die aktuelle Lage einschätzen?
Ja, also nachdem ja mein Blick heißt, ist mir der Rundumblick lieber als der Rundumschlag. Aber da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil die einen machen einen Rundumschlag und zwar auf eine so eine Kamikaze-Art, dass sie sich dabei, das Bild trifft es schon ziemlich gut, finde ich. Die Kabale oder wie du sie immer nennen willst, das alte System, die machen einen Rundumschlag, der so extrem ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie mit so viel Schwung ausholen, dass sie sich dabei selber die Köpfe abschlagen. Auch irgendwie gegenseitig die Köpfe dabei abschlagen. Also es ist tatsächlich wie im japanischen Harakiri. Und auf der anderen Seite ist so eine Eleganz am Werk, die so im Hintergrund agiert. Also ich meine, es ist wirklich das jetzt, was auch in der Natur oft ist, dass das eigentliche Geschehen unsichtbar unter der Erde passiert. Das heißt, wenn vermeintlich nichts passiert und jeder sagt, es ist ja alles still, es ist ja nichts los, wir erfahren nichts, es ist absolut nichts im Gange, dann passiert meistens am allermeisten. Und wenn dann die Öffentlichkeit davon erfährt, ist alles schon passiert. Also das sind, also ich erlebe wirklich diese beiden Geschehen im Moment, die vollkommen kontrovers sind, die einen so laut und dominant und in allen Medien vertreten und die anderen so still im Hintergrund.
Ja, das ist auch für uns Berichterstatter, Kriegsberichterstatter, ein bisschen ein Problem, weil, also, wo wir bei dem Wort Krieg jetzt mal bleiben, ja, in diesen Kriegen des 20. Jahrhunderts war es halt so, dass man da an der Front war als Berichterstatter und den einen oder anderen hat es dann natürlich auch erwischt. Und man hatte aber was, sage ich mal, in der Hand. Wobei wir auch nicht reden müssen, dass auch in diesen Kriegen sehr, sehr viel im Hintergrund gelaufen ist. Aber in diesem, ja, fast schon spirituellen dritten und hoffentlich auch letzten Weltkrieg, den wir jetzt gerade erleben, ist sehr, sehr vieles unsichtbar, wie du schon gesagt hast. Und daher tun wir uns da auch wirklich schwer, die Dinge so zu, ja, so weitergeben zu können, dass wir auch wirklich den Punkt treffen. Ich denke, wir sind da weiterhin auf einem guten Weg, aber es ist halt sehr, sehr viel Spekulation, weil wir natürlich auch ja, die entsprechenden Informationen nicht bekommen können, da sonst ja der Feind mitlesen könnte sozusagen. Und daher bewegen wir uns da irgendwie in einem gewissen Niemandsland in diesen Tagen. Aber man erkennt doch auch an der Oberfläche das ein oder andere. Und vielleicht gehen wir da auf ein paar aktuelle Geschehnisse ein. Es gibt weiterhin unglaublich viele Rücktritte von CEOs.
Darf ich, bevor du jetzt eintauchst, noch dazu was
Ja,
sagen?
natürlich,
Ich
Katrin.
aber bitte, also dass du da jetzt weitermachst, weil die GOs sind natürlich wichtig. Aber ich wollte nur sagen, von wegen vordergründig und hintergründig, das ist ja genau, ne, die Kunst des Krieges. Und das Vordergründige demontiert sich ja gerade selber. Und da verweise ich ja nur darauf, was der Journalist Uf Kötte, der da ja bei der Frankfurter Allgemeinen gearbeitet hat und dann hat und dann berichtet hat, wie er da vor brennenden Autos, die dahin inszeniert wurden, dann im Irakkrieg seine, im Irak, glaube ich, war das, ne, seine Berichterstattung gemacht hat. Ich glaube, es war der Irakkrieg, dass sie der Berichterstattung. Du runzelst so die Stirn, weißt du nicht, von was ich rede? Okay, der Uf Kötte war vorher bei der Frankfurter Allgemeine, hat das lange mitgemacht. Dann war er im Irakkrieg und dann wurden diese Journalisten gemeinsam hinausgekarrt, irgendwo da in die Wüste. Hinter ihnen wurde dann ein Auto ex zum Explodieren gebracht, also irgend so eine alte Kaschemme. Und davor haben sie dann die Berichterstattung gemacht, alle von einem anderen Blickwinkel aus, dass man das nicht gesehen hat, dass es also echt ausgesehen hat. Und alle haben sie also dann irgendwie, ja, und hier erleben wir gerade wie hinten ein Anschlag und so weiter. Ne? Also so wie ein Sportberichterstatter, ein Live-Football.
Ja, das waren das die Embedded Journalists. Die kenne ich schon. Die Embedded Journalists waren das.
Genau,
im
genau.
Letzten Golfkrieg.
Ja. Gekauften Journalisten ist sein Buch und der wurde ja dann ja, zum Stillschweigen gebracht. Wie auch immer. So, aber was ich damit sagen will, ist, dass ja das, was du, wovon du geredet hast, dass man die Kriegsberichterstattung, dass man da geglaubt hat, man hat was in der Hand, ja, aber wir wissen ja, Wag the Dog und wie auch immer, wir wissen, dass diese Bilder, mittlerweile ist ja die Demontage dieser Bilder voll im Gange. Wir können von wegen echtes Weißes Haus oder eben jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Castle Rock, genau. Also wir erleben ja wirklich die Demontage dieses Offensichtlichen und sind ja da schon mit feiner Klinge hoffentlich unterwegs, wie wir das ja gerne tun, wir beide. Das heißt also, ich sehe das nicht als ein Problem. Ich sehe das genau als die Qualität auch unserer Sendungen. Und ich habe eine Erfahrung gemacht in meinem Leben. Es ist ganz egal, wie diffus die Situation ist, wie angstvoll sie ist, wie verworren sie ist oder wie hintergründig oder wie auch immer. Ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo du die Dinge benennst, wo du das Geschehen benennst, das, was tatsächlich passiert, benennst. Und sei es, dass du die Angst benennst oder den Nebel oder die Verwirrung oder den Betrug. Wenn du es benennst, das ist wie mit Rumpelstilzchen, dann verliert es seine Macht. Und wir können nämlich genau darüber reden, über diese Verwirrnis, über diese Doppelbödigkeit, über das Vordergründige und das Hintergründige. Und das ganz genau auseinanderschneiden, sodass wir das Furunkel trennen vom eigentlichen Gewebe. So sage ich jetzt mal. Ist auch kein schönes Bild, aber egal.
Ja, also mir ist schon klar, dass es immer gelieferte Bilder gab. Und das ist auch das kennen wir auch vom Zweiten Weltkrieg, das kennen wir vom Ersten Weltkrieg, da wurde immer eine Show gemacht. Aber ich habe das Bild auch jetzt nur aus dem, das ist mir gerade vor die Augen gekommen, darum habe ich es gewählt. Was eine große Qualität in dieser Zeit ist, ist eben, dass wir wissen, dass es gestagte Bilder sind. Oder dass wir zumindest, also wissen tun wir es ja nicht hundertprozentig, aber dass wir zumindest die Möglichkeit sehen und das auch immer wieder belegt bekommen. Und über diese Indizien, was eventuell noch keine Beweise sind, aber Indizien sind es und es sind sehr, sehr viele Indizien, sehen wir eben ein Bild, dass das, was der Öffentlichkeit präsentiert wird, nicht das wahre Geschehen ist. Und das ist jetzt eine große Qualität, das hat man ja in den Kriegen zuvor nicht, ich sag mal, beim Irakkrieg war es dem einen oder anderen schon klar, da gab es ja schon auch das Internet, aber es in den Kriegen des 20. Jahrhunderts wurde das ja eigentlich erst im Nachhinein wirklich aufgearbeitet, was da geschehen ist.
Genau.
Und auch noch nicht offiziell, auch durch Leute wie uns, aber so klar, wie es jetzt in diesen Tagen an die Öffentlichkeit kommt und man muss fast schon von der Öffentlichkeit reden, weil eigentlich das jedem zugänglich ist. Viele verwehren sich noch dagegen, aber eigentlich ist es offen da, man muss nur hinschauen.
Genau, und da kann man sagen, wo früher oft ein Narrativ verbreitet wurde, wir wissen, dass in Bezug auf gerade Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viele Narrative unterwegs waren, die nicht die ursprünglichen Pläne dahinter oder die ursprünglichen Pläne dahinter verdeckt haben. Das heißt also, früher wurden die Dinge verdeckt und jetzt kann man wirklich sagen, was wir jetzt hier machen, ist Aufdeckung. Ne? Das ist, denke ich, die Decke wegnehmen, die Aufdeckung. Aber du warst bei den CEOs, oder? Oder wo wolltest du gerade? Du hattest irgendwie angesetzt und dann hat dich diese Turner despektierlich unterbrochen.
Ja, also das wäre eher aber eine Sache, die dann also zeigt, also an der Oberfläche zeigt, dass doch irgendwas los ist. Wir können aber gerne noch bei diesem schwammigen Thema der Decke bleiben, sage ich mal, weil also es ist wirklich gewollt, dass eben dieses Spiel hier aufgedeckt wird und du hast das Verdecke erwähnt. Es war eben Jahrtausende so und auch das 20. Jahrhundert eigentlich bis zum Schluss so, dass diese Kräfte aus ja, einer gewissen Okkultät, ist das richtige Wort? Aus einer
Okkulte, Verdeckheit. Das Okkulte.
Ja, also aus dem Okkulten sozusagen agiert haben, verdeckt agiert haben und das gab ihnen eigentlich die große Macht. Jetzt ist es so, dass das alles, also dass sie ans Licht gezerrt wurden, auch durch Trump, auch durch Q, und dass jeder Schritt von Millionen von Menschen beobachtet wird. Und das nimmt dem Ganzen die Macht. Und da kann man auch ansetzen, wenn es um Angst geht und so weiter, sobald man die Dinge sieht, verlieren sie eben ihren Schrecken, meines Erachtens. Und das ist die große Qualität, die wir gerade sehen. Und das ist auch das Spiel, was jetzt noch bis zu Ende betrieben wird. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass ja, es da ein Plan besteht, ob das jetzt ein Trump-Plan ist oder der Plan von Q oder der göttliche Plan. Also ich gehe 100%ig vom göttlichen Plan aus, wie weit die anderen Pläne bestehen oder modifiziert wurden oder was auch immer, werden wir sehen. Aber ja, das Gute wird sich durchsetzen und das werden wir weiter beobachten.
Da bin ich ganz bei dir. Und weil du jetzt über die Namen gesprochen hast, dass sie, also du hast über das Benennen ja auch jetzt gesprochen, ne? Dass es vorher im Verborgenen war und jetzt kriegt das auch einen Namen. Und weil ich vorhin über Rumpelstilzchen gesprochen habe, das Märchen ist ja viel komplizierter, weil eigentlich, das zahlt sich mal aus, dem Märchen mal auf den Grund zu gehen. Aber weißt du, woran ich da denke? Auch wenn ich da über die Turner spreche und merke, wie ich das völlig losgelöst ist, weil mit der habe ich eigentlich wenig zu tun, also wenn du verstehst, was ich meine. Da identifiziere ich mich nicht damit. Und ich habe mich jetzt wieder beschäftigt mit dem Beast, mit der Kreatur von Jekyll Island. Ja, mit diesem Roman oder, nein, Entschuldigung, Roman, sorry, das war jetzt völlig falsch, das Buch von Griffin oder wie der heißt. Und ich habe gedacht, jetzt beschäftige ich mich mal wieder damit, obwohl ich das schon von früher kenne, über die Gründung der Fed und so weiter, ne, wie das alles passiert ist. Und sehr interessant, beim ersten Kapitel spricht er darüber, dass die sich da getroffen haben, diese neun, ja, dass die als erstes den Namen abgelegt haben, sich nicht mehr beim Namen genannt haben. Zuerst haben sie den Nachnamen weggelassen, haben sich nur beim Vornamen genannt und dann wurde auch der Vorname weggelassen. Und da steckt irgendetwas dahinter, hinter diesem Rumpelstilzchen, hinter dem Namen. Und wir wissen ja, ne, dass die Person, also dass der Name und auch wie du den Namen schreibst, deine Personalien, ne, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Teil dieser Admiralitäts-Laws und wie man das jetzt immer nennen will, ne, dieses Kommerzgeschehens ist, dieses alten römischen oder babylonischen Geschehens, wie auch immer. Also das mit dem Namen, dem gehe ich gerade auf die Spur, das wollte ich jetzt nur mal so einflechten, weil indem du die Dinge benennst, holst du sie hervor aus der Anonymität, indem du auch die Menschen benennst, also die Personen benennst, Verzeihung, die Spieler benennst, die Spieler sind alle benannt, sie sind alle auf dem Schachfeld und sie haben ihre Namen und jeder kennt sie und das ist immens wichtig und damit, wie du sagst, werden sie entmachtet. Und es ist nicht ein Plan, wie du ganz richtig sagst, also es ist ein Plan, der seit Jahrtausenden läuft und sehr sinister ist, du hast es beim letzten Mal auch benannt, ne? Dieses Bahn oder Rom, das geht ja alles ineinander über. Ich sehe so die Zeitlinie von Rom von Babylon hin zu Rom, von Rom nach England. Und der Vatikan ist im Stillen dahinter die ganze Zeit dann schon als Machtzentrum etabliert worden. Also, und wenn wir überlegen, wie lange das aufgebaut wurde, ja, Jahrtausende, dann finde ich das richtig aberwitzig, wie manche hier sagen, ja, was dauert denn das jetzt schon so lange, 4 Jahre Trump und nur immer ist nichts. Also das ist manchmal, da muss ich entweder lachen oder mich ärgern, je nachdem, aber ich ärgere mich nicht, also lache ich drüber. Es ist lächerlich, es ist naiv zu glauben, dass etwas, was so lange aufgebaut wurde, so schnell abgesägt wird, natürlich auf eine tyrannische Art hätte es von heute auf morgen passieren können und dann wäre es schief gegangen. Es muss so sein, dass es sich langsam selbst entfaltet und sich dem Publikum zeigt, weil im Grunde genommen, das habe ich immer schon gesagt, es ist wie bei einem geschworenen Gericht, der ganze Firlefanz wird nur aufgeführt, damit die Geschworenen und das Volk es begreifen. Niemand anderer. Ne? So sehe ich das.
Ja, da gibt es auch einen wunderbaren Film. Die Geschworenen oder die 12
Geschworenen.
Ja, klasse Film. Mhm. Du hast die Namen angesprochen und dass die bei diesem Treffen auf Jekyll Island untereinander schon verdeckt wurden. Ich gehe davon aus, dass gerade diese Akteure schon in ihrer Familiengeschichte des Öfteren ihren Namen gewechselt haben. Das ist auch ein Element, was wir immer wieder sehen und das immer wieder bei den, wie lange das schon zurückgeht. Du hast es gesagt, Babylon, Rom, England. Ich sehe da noch ein paar Zwischenschritte, also auch das alte Griechenland, noch vor Rom, dann von Rom nach Venedig, Amsterdam oder Niederlande. Die Niederlande ist ja auch ein sehr, wenn man darüber nachdenkt, treffender Begriff für gewisse Dinge. Und dann eben nach London und dann Washington DC und so weiter. Und die Akteure, also nicht die Personen jetzt selbst, sondern die Blutlinien waren ja wohl schon zu sehr, sehr früher Zeit auch aktiv. Da redet man ja auch immer drüber, dass diese Blutlinie, und wenn du diese Symboliken anschaust, dann hast du eben Symboliken. Wenn ich jetzt mal einen britischen Richter anschaue, habe ich den gleichen Haarschmuck wie in Ägypten. Mehr oder weniger, da gibt es viel, viel zu entdecken. Und ja, dieses System wurde eben seit Jahrtausenden aufrechterhalten, immer weiter verfeinert. Und wir hätten jetzt wohl mit einer Hillary Clinton oder auch jetzt mit diesem Great Reset das große Finale gesehen, was dann zur endgültigen Versklavung geführt hätte. Und dieses Szenario wird meines Erachtens mit Sicherheit nicht eintreten. Und ein Indiz dafür ist halt einfach, dass es jetzt so ganz klar kommuniziert wird, was geplant wird. Dass hier die Leute benannt werden, dass die Merkel sagt, es ist eine wunderbare Gelegenheit, diese Corona-Krise jetzt in neue Weltordnung einzuführen. Und das hätte man nicht so offen kommunizieren dürfen. Und es zeigt, unter welchem Zeitdruck diese Figuren, um beim Schachspiel zu bleiben, auch stehen. Ja, und unsere Rolle ist einfach, da eine gewisse Geduld einzunehmen. Du hast jetzt die 4 Jahre Trump angesprochen. Viele Menschen, die uns zuhören, haben ja bis vor Corona noch eine andere Weltsicht gehabt, sage ich mal, und sehen dieses Jahr jetzt als unglaublich anstrengend, unglaublich lang, und man verliert die Geduld. Ich beschäftige mich da seit 20 Jahren damit. Ich hab da die Geduld einfach inzwischen, weil es nichts hilft, weil ich schon 2008 gehört habe, jetzt ist vorbei, 2012 habe ich gehört, es ist vorbei und so weiter und so fort. Und es ist wie bei einer Limesfunktion irgendwann. Also man nähert sich an. Ich hoffe, wir können diesen Limes überschreiten in diesen Tagen. Irgendwann ist mal im Jahr 2021. Aber es spitzt sich zu, und auch die generelle Lage in der Welt ist so, dass die Mittel einfach ausgehen. Also wir haben jetzt diesen Virus, der meines Erachtens viel schlimmer hätte laufen sollen. Wer da eingegriffen hat, das wissen wir nicht. Es gab mit Sicherheit einen Eingriff. Und die Dinge hätten sich anders entwickeln sollen. Und es bleibt nicht mehr viel. Es wird zu keinem großen Krieg kommen, weil dann niemand mehr mitspielt. Und ja, jetzt gibt es halt noch das Thema Lieferengpässe, Hungersnöte, alles, was da geplant ist, wird auch schon mehr oder weniger offen kommuniziert. Auch das wird nicht so schlimm werden, meines Erachtens. Aber ich denke auch, dass diese Themen noch an die Oberfläche kommen werden, um den Menschen einfach klarzumachen, dass gegen sie Krieg geführt wird. Das muss man schon sehen.
Weißt du, da möchte ich gerne auseinanderklammern. Ich liebe ja die Unterscheidung. Das ist übrigens interessant, weil manche, die da die Unterscheidung nicht haben, reden dann von Spaltung und unterscheiden nicht zwischen Spaltung. Also um etwas untersuchen zu können oder um etwas benennen zu können oder um etwas erkennen zu können, musst du es ja auseinanderdividieren. Sonst kannst du nicht, wenn du einen Obstsalat vor dir hast, kannst du nicht sagen, wo sind die Äpfel und die Birnen. Also dieses Unterscheiden und erst einmal auseinandernehmen, damit du das anschauen kannst. Und da sehe ich mindestens zwei Pläne, ne, oder zwei Abläufe oder zwei Seiten, die hier zwei, was ist das Wort? Nennen wir es mal Pläne, die sich hier abspielen. Das eine ist der ursprüngliche Plan von dieser Kabale, und du hast das sehr schön benannt in dem Gespräch mit Oliver Janich. Das war dieses 16-Jahres-Plan, der ja minutiös ausgefeilt war und sich hätte so abspielen sollen, und deswegen kann man das ja gar nicht hoch genug einschätzen, was der Sieg von Trump bedeutet hat. Das war ein No-Go, das kann niemals passieren. Wir wissen natürlich auch, warum es niemals passieren kann, weil wir ja jetzt genau, da können wir ja noch drauf eingehen, gesehen haben, wie sie die Wahlen permanent oder in letzter Zeit oder wie lange auch immer schon manipuliert haben. Deswegen hätte es nicht passieren können. Das war ein No-Go. Gut, also das heißt, dieser ursprüngliche 16-Jahres-Plan ist durcheinander geraten. Und wie du das ganz richtig gesagt hast in dem Gespräch mit dem Janich da, dadurch sind sie unter Zugzwang geraten, mussten Dinge vorziehen, mussten improvisieren, konnten. Und jetzt haben wir auf der einen Seite die ihre Anweisungen haben, die so im Mittelfeld sind oder im unteren Feld, die immer nach Anweisungen gehandelt haben, die alles immer abgespult haben, wie sie gebrieft wurden. Und die ziehen jetzt ihr Ding durch. Das sind mal so diese die Politiker oder halt die Niederen, ob das jetzt die Spahn oder die Söder sind, ob das wiederum Schauspieler sind oder also Akteure sind, nicht Schauspieler, Akteure, die eingesetzt sind, wie auch immer. Auf jeden Fall, manche ziehen ja ihr Ding durch, obwohl oben drüber schon oder unten drunter schon was ganz was anderes läuft. Und die verhaspeln sich jetzt und die kommen unter Zugzwang. Und was ich jetzt wirklich dem lieben Zuhörer da draußen nahebringen möchte, ist, wir haben ein anderes Szenario. Die einen sind die, die jetzt irgendwie vollkommen durcheinander kommen unter Zugzwang und einfach nur irgendwas aus Panik heraus, einmal hü, einmal hot, einmal heute das, morgen das und irgendwie völlig durcheinander geraten. Und auf der anderen Seite möchte ich das Bild vermitteln, als würdest du dich auf eine Wanderung durch die Wüste begeben. Und am Anfang bist du noch irgendwie hektisch und sagst, wann sind wir endlich da und wie lange noch und wie auch immer. Und irgendwann einmal lernst du, einen Fuß nach dem anderen einfach zu gehen und nicht mehr nachzudenken und auch nicht zu überlegen, wann kommt das nächste Wasser oder bekomme ich einen Versorgungsengpass, sondern du gehst einfach weiter. Und das ist tatsächlich dann, das automatisiert sich, das verselbstständigt sich. Also ich kenne das auch von Skitouren, die ich früher gemacht habe. Ne? Du denkst nicht mehr drüber nach, wie lange ist es noch, sondern du gehst und gehst und gehst. Und irgendwann mal bist du vielleicht ganz erstaunt, dass du auf einmal angekommen bist. Und ja, so stelle ich mir das vor, so wünsche ich mir, dass die Menschen da draußen das endlich einmal verinnerlichen, dass es um den Weg geht. Der Weg ist das Ziel und nicht immer, wann kommen wir endlich an.
Da kommt mir gerade ein schönes Bild vor Augen. Also du gehst diesen Weg durch die Wüste oder jetzt Skitouren oder was auch immer. Also du bewegst dich in einer anfangs lebensfeindlichen Umgebung, sage ich mal. Einer scheinbar lebensfeindlichen Umgebung. Und du versuchst dann möglichst schnell rauszukommen. Und irgendwann bist du aber so lange drin, dass du eben weißt, jetzt zum Beispiel in der Wüste, dass du nicht eine Oase immer suchen musst, sondern du lernst einfach, dass du über das Tauwasser dir jeden Tag in der Früh deine Flüssigkeit holen kannst. Also lernst einfach in dieser Umgebung zu leben. Nicht nur zu überleben, sondern zu leben. Und das ist, glaube ich, was kommt. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt in dieser lebensfeindlichen Umgebung den Rest unserer Zeit verbringen, sondern dass wir auch in dieser lebensfeindlichen Umgebung ein normales Leben führen können. Und ich rede jetzt gar nicht von diesen äußeren Dingen, die uns da jetzt auf der materiellen Ebene entgegenkommen. Das ist was anderes, dann natürlich müssen wir da wieder raus. Sondern ich denke da über diese Informationswelt nach, die ja für viele sehr, sehr verwirrend ist und die meisten wollen einfach wieder raus. Aber ich denke, du und auch ich, wir haben da schon eben die Erfahrung, in dieser lebensfeindlichen Informationswelt zu bestehen, dass wir da gar nicht so die großen Probleme haben. Und es geht es uns auch nicht darum, ob das jetzt morgen passiert oder in einem Monat passiert oder ob das jetzt schleichend geht oder mit einem großen Bums, sondern wir gehen einfach hier Schritt für Schritt weiter, wissen, wo wir in der Früh unser Wasser herbekommen. Und das ist das, um was mir auch geht, dass du eben einfach mit diesen Informationen und diesem Wahnsinn, anders kann man es gar nicht benennen, einfach umgehen kannst und diesen Wahnsinn eben von dir selbst trennst. Du bleibst selber normal, bleibst selber du, findest vielleicht noch mehr zu dir als jetzt in der Umgebung, wo du alles hast, wo alles okay ist und wirst auch stärker, ganz klar, und kannst einfach abwarten. Kannst deinen Weg gehen und kannst im Vertrauen sein und einfach, du hast nicht diese Panik, dass du sagst, okay, oh, jetzt mein Wasser reicht nur noch 2 Tage, sondern du weißt eben, wo du dein Wasser herbekommst. Ist ein großes Bild, das jetzt da zeichnet, das kann natürlich auch wieder zu Verwechslungen und Fehlinterpretationen führen, aber ich denke, der ein oder andere versteht da schon, was ich meine.
Das ist ein sehr gutes Bild, vor allem nämlich auch deswegen, weil die Erwartungshaltung und die Haltung dem Ganzen gegenüber natürlich ausschlaggebend ist und der Umgang mit uns selber. Denn ich glaube, dieser Satz, der ist ausgenudelt, aber wenn man ihn wieder mal nochmal herholt und ihn genau auf sich wirken lässt, dieses der Weg ist das Ziel, dann merken wir, dass wenn wir total ungeduldig herumstrampeln und alles nach außen ausagieren und irgendwelche YouTuber oder sonst wen jetzt irgendwie beschuldigen, du hast doch das gesagt und du hast gesagt, jetzt sind wir schon, also so wie das Kind halt mit den Eltern, ne? Dann sind wir jetzt endlich da und du hast gesagt, noch einen Tag und dann sind wir da und was ist jetzt, nichts ist und so. Na, die so hadern mit dieser Situation, die verbrauchen damit auch ihre ganze Energie. brauchen auch dadurch viel mehr, indem sie schwitzen und agieren, brauchen sie viel mehr Wasser. Sie haben also nicht gelernt, mit der Situation so umzugehen, dass sie damit das managen, dass sie haushalten, dass sie auch ein Energiemanagement betreiben. Und es kommt noch was hinzu. Ich möchte wirklich mal allen da draußen sagen, dass mit jedem Hadern und ewigen Hoffen, Wünschen, Sehnen, Verfluchen und sonst was, sie das Resultat von sich wegstoßen. Es kann nicht zu ihnen kommen. Sie tragen damit bei, dass es sich verlängert. Also wir sind auch ein Teil des langen Walks, wenn du so willst, des Gehens. Und erst in dem Moment, wo wir wirklich vergessen haben, dass wir gehen und einen Fuß nach dem anderen setzen und nicht mehr ewig überlegen, wann ist es endlich soweit, erst dann kann überhaupt sich manifestieren. Und das ist eine sehr komplexe Geschichte. Also ich meine jetzt nicht, dass wir an allem schuld sind, was da draußen passiert, aber ich meine trotzdem, dass jeder der Herr seines eigenen Geschicks ist, auf eine Art und Weise, also dass er das zumindest beeinflussen kann. Ich habe es oft mit diesem Römrad verglichen, wo du selber der bist, dem Gehenden erschließt sich der Weg unter den Füßen. Das ist jetzt sehr philosophisch, aber ich will nur sagen, dieses zur Ruhe kommen und wirklich erst einmal mit dem, was ist, sich anfreunden und mit dem in die Reinheit zu kommen, das ist, denke ich, ein Teil des ganzen Prozesses und wir sind Teil des ganzen Prozesses. Wir sind davon nicht abgeschnitten.
Ja, wo du gerade bei den YouTubern warst und so, musste ich an unser erstes Gespräch mich erinnern. Also nicht das Öffentliche, sondern das damals im Café. Das allererste, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Und beziehungsweise auch ein anderes Bild. Mache die Arbeit, die ich da mache, ja schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger, aber halt immer im stillen Kämmerlein. Für mich oder unser Gespräch war eben einfach ein Gespräch zwischen uns zwei. Und das Einzige, was jetzt die Zeit einfach unterscheidet, ist, dass ich meine Gespräche und meine Arbeit einfach öffentlich mache. Das habe ich ja davor auch gemacht. Und wir machen das ja nicht, um jetzt die Tagesschau zu imitieren, sondern wir lassen einfach die Menschen daran teilhaben, an dem, was wir sowieso machen. Wir hatten auch ein wunderbares Gespräch in diesem Café, ich kann mich erinnern, die Leute um uns haben nur so mit den Ohren gewackelt, was die zwei Verrückten da erzählen. Und die haben sich natürlich nicht aussuchen können, aber heute kann sich das jeder aussuchen, ob er uns jetzt zuschaut oder nicht. Und wir spielen ja keinen, also ich sehe mich nicht als einen Rollenspieler, also ich spiele jetzt hier keine Rolle auf diesem Schachfeld oder wie auch immer, sondern ich sitze neben dem Schachbrett, schaue mir das Spiel an und ich rede drüber. Und sage, okay, Springer schlägt Bauer, Läufer schlägt Springer und so weiter. Und mehr mache ich ja nicht. Und ich habe das jahrelang eben im Stillen gemacht und du wahrscheinlich auch. Und jetzt machen wir es halt öffentlich, weil wir gemerkt haben, okay, da gibt es doch Interesse an unseren Gesprächen. Und das ändert aber nichts daran, wie wir es die Dinge sehen. Also wir reden jetzt nicht für unsere Zuseher oder Zuhörer, sondern wir reden ja auch ein Stück weit für uns, weil wir einfach die Lage da irgendwie analysieren, für uns selber. Natürlich kam da jetzt mit den Monaten und den Jahren eine gewisse Verantwortung auch mit und viele Menschen hören uns ja gern zu und ich weiß, dass viele Menschen das auch, oder für viele Menschen das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass es eben so Leute wie uns gibt. Und der ein oder andere, ich hoffe nicht viele, geben dann auch die Verantwortung eben an uns ab und sagen, ihr habt es doch gesagt, das ist so, wie wenn ich bei einem Fußballreporter dafür verantwortlich mache, wie das Spiel ausgeht. Und ja, ich sage es immer wieder, man muss einfach in die Eigenverantwortung gehen und man muss sich ganz, ganz viele verschiedene Quellen und Sichtweisen einfach anhören und da dann das eigene Bild draus machen. Das Einzige, was wir machen, ist ein Bild präsentieren. Und dass es da aber Millionen von anderen Bildern gibt oder eigentlich Milliarden von anderen Bildern, das sollte den meisten klar sein. Und ja, jeder muss sich sein eigenes Bild machen. Und eben in die eigene Verantwortung gehen, Verantwortung. Da könnte man, über dieses Wort allein könnte man schon 2 Stunden reden.
Genau. Und das ist ein sehr schönes Bild, das du da jetzt gebraucht hast. Von wegen, ja, da ist, ob das jetzt ein Fußballspiel ist oder ein Schachspiel, ein Schachbrett, ein Spiel findet auf jeden Fall statt. Und dieses Spiel hat mit uns in dem Sinne nicht wirklich viel zu tun, wenn wir uns da nicht drin verwickeln. Denn es ist tatsächlich, und da kann man natürlich dieses Watch the Show dann auch noch anders begreifen, ne? Wie wenn man so ein Spiel anschaut, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Und wir, das sagst du ganz richtig, wir sind sozusagen die Moderatoren, die dieses Geschehen auf dieser Bühne, auf diesem Schachbrett sozusagen berichten, für die, die es nicht selber gesehen haben, oder auch interpretieren und analysieren. Und daneben geben wir noch Tipps und sagen irgendwie, okay, passt auf, da draußen ist jetzt gerade ein Schneesturm, während das passiert. Wir haben uns jetzt hier dick eingemummelt, wir würden euch raten, heute mal ein bisschen dicker anzuziehen oder jetzt ist gerade heiß und bitte vergesst nicht, euch einzugrenzen. So, das ist jetzt sehr auf einer überhöhten Ebene, aber im Grunde genommen, wir sind auf einer anderen Seite. Wir Menschen, wir haben eine andere Aufgabe, denke ich. Im Gegenteil, es geht darum, dass wir uns aus diesem Spiel wieder rausnehmen und verstehen, es ist nicht unser Spiel. Hier ist eine Welt kreiert worden, in der wir irgendwie wie so Hamster eingebunden wurden und es ist wichtig, dass wir uns wieder rausziehen aus diesem Spiel, uns dementsprechend schon auch dann auf das Sofa zurückziehen. Dieses Bild ist gar nicht so verkehrt, wenn wir nur dieses komische, dick machende Popcorn jetzt irgendwie als Bild, also ja, das eine widerspricht nicht dem anderen, es sind nur verschiedene Bilder, aber auf jeden Fall, dass wir ein bisschen schon auch uns da rausziehen, uns wieder entspannen, im Sinne von, dass wir zu uns zurückkehren. Manche können dann das Meditationskissen nehmen, das ist vielleicht ein besseres Bild, weil da haben sie das Gefühl, sie tun was, das ist eine komische Geschichte mit dieser Meditation, dass die Menschen Meditation eher als Arbeit sehen können und dann wieder das Gefühl haben, sie tun was Nützliches. Wenn sie nur auf dem Sofa sitzen würden, hätten sie das Gefühl, wir vergammeln. Also das ist, aber das ist natürlich auch Konditionierung. Aber wollen wir jetzt einfach ein bisschen, weil das Spiel, die Spieler sind schon aufgestellt.
Ich hätte noch einen Satz zu diesem, oder es wären noch zwei Sätze, zu diesem Fußballspiel. Ich weiß halt, oft ist es ja so, dass du, also jetzt ist es nicht mehr so, aber es gibt ja Fußballübertragungen, wo du im Mikrofon des eigentlichen Sprechers, des Fußballmoderators, wenn ein Tor fällt, den Spanier auf der anderen Seite hörst oder daneben hörst, der Goal, Goal, Goal schreit, während du selber sagst, oh je, das war es jetzt, das war die Entscheidung. Also der eine Reporter ist total niedergeschlagen, während der andere Reporter daneben sagt, ah, ja, endlich, endlich. Und das ist auch eine Situation, die wir natürlich haben, weil natürlich auch die Betrachter die Dinge unterschiedlich sehen und natürlich unterschiedliche Voraussetzungen haben und der eine freut sich, der andere eben nicht. Und noch was zu diesem Schachbrett selbst. Natürlich spielen die Medien, wo wir auch irgendwo es dazu können inzwischen, auch ihren Part auf diesem Schachbrett. Weil es durchaus wichtig ist, dass es eben alternative Berichterstattung geht und eben nicht nur eine einseitige Sicht. Ob das jetzt nur die Alternativen sind oder auch die Mainstream-Medien, die stehen als Gesamtes durchaus mit auf diesem Spielbrett, finde ich. Wir als Menschen, also du und ich, wir sind da nicht dabei. Wir müssen beobachten, müssen schauen, dass wir uns das selber rausnehmen. Also da spielen wir durchaus eine gewisse Rolle, aber das ist nicht so, wieder beim Schachbrett, nicht nur schwarz und weiß zu betrachten. Aber
jetzt habe ich noch was dazu zu fügen, wenn du vom Fußballspiel redest. Ja. Weil dann ist ja auch noch wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass die Spieler, ich will nicht sagen, dass sie Marionetten sind, aber sie sind die Ausführenden. Und wir wissen ja alle, dahinter gibt es die Geldgeber, da gibt es die Manager, da gibt es die sie einstellen, da gibt es die sie trainieren, die sie konditionieren und dann die sie dopen vielleicht auch. Und natürlich, du sagst es, die entweder darüber berichten oder das Ganze herunterspielen oder aufspielen, in den Vordergrund spielen. Also da ist ganz, ganz viel. Und da hätte ich gerne den Blick aufzuziehen von der horizontalen, von dem reinen, dreidimensionalen, horizontalen Geschehen auf eine höhere Ebene, wo man schaut, okay, wer sind die Spieler dahinter? Wer sind die Puppet Strings, die das Ganze finanzieren? Aber wo sind auch die höheren Mächte, also wenn wir den Blick nach oben aufziehen, die das Ganze überhaupt erst ermöglichen. Und wenn wir natürlich den Blick ganz hoch aufziehen, dann sind wir natürlich auch Teil des Geschehens. Denn alleine indem wir betrachten, und da wären wir jetzt bei der Quantenphysik, alleine durch das Betrachten beeinflussen wir das Geschehen. Und das ist vielleicht auch das, was ich mit diesem Röhmrad meine, dass ich sage, jeder von uns hat einen Einfluss auf das Geschehen, nicht nur durch das, was er tut, sondern auch das, durch das, wie er ist, wie er, wie weit entwickelt er ist, wie weit er das durchschaut, also durch seine Haltung auch und durch seine geistige Kapazität. Manche nennen das Erleuchtung, manche nennen es Aufwachen. Ich habe die Begriffe nicht gerne. Aber ich sage mal, inwieweit er sich dessen überhaupt wahr ist, was da passiert. Und das versuchen wir ja, ne? Darüber den Menschen das bewusst zu machen, soweit wir. Manchmal ist ja auch so, im Gehen, im Berichten erkennen wir es auch erst selber. Ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätten. Aber wir versuchen sie immer mehr aufzudecken. Und manchmal passiert das eins zu eins, während wir, so wie jetzt, dieses Gespräch miteinander führen, dass wir die eine oder andere Erkenntnis haben und sie in dem gleichen Moment schon weitergeben. Und vielleicht klingelt es dann bei dem, der zu Hause auf seinem Sofa ist, in der Birne und er sagt, da war was jetzt. Da. It rings a bell, wie die Engländer oder die Amerikaner sagen.
Also nicht, dass es beim Zuschauer jetzt ankommt, jetzt haben sie es verstanden, ich habe es verstanden, das ist genau richtig, was die zwei sagen. Sondern wir lösen Prozesse aus, in uns, aber auch in anderen, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen können. Also wir stoßen nur an und wo der Ball dann hinrollt, werden wir sehen. Und wir müssen vielleicht echt mal eine Fußballsendung machen. Es gab ja bei der letzten Weltmeisterschaft ist ja Deutschland relativ früh raus. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft war. Auf alle Fälle gab es irgendwann mal ein Spiel Italien gegen Deutschland. Und da gab es dann Gerüchte, dass die Italiener Schamanen eingesetzt haben. Das konkrete Spiel gab es Gerüchte, aber ich weiß, dass das mit Sicherheit gemacht wird, dass da Schamanen eingesetzt werden, Voodoo-Magier eingesetzt werden, generell Magie eingesetzt wird, um den Gegner auch zu beeinflussen. Also es geht auch beim Fußball in diese, ich will es nicht sagen spirituelle Ebene, aber in diese Ebene der Magie. Und also dieses Feinstoffliche, sage ich mal, auch wenn es was Dunkles ist, haben wir auch beim Thema Fußball. Fußball war schon immer ein Thema für mich, wo man das ganze Leben eigentlich erklären kannst. Weil es ja auch, also 23 Leute auf dem Spielfeld, ist ja ein ganz grob freimaurerisches Spiel. Die englische Krankheit hat man es früher genannt.
Haha, cool. Jetzt haben wir die chinesische Krankheit. Nein, Scherz, aber du, das ist ja unglaublich spannend mit diesen Mächten. Weil ich muss immer so lachen über uns, wenn wir vorher sagen, worüber reden wir heute? Ja, machen wir so einen geopolitischen Rundumblick. Und es ist so typisch, wir machen dann immer was ganz was anderes als das, was wir zuerst gesagt haben. Gell? Das gehört irgendwie dazu. Aber das ist jetzt urspannend, weil wenn du darüber redest, von wegen schamanische Kräfte, das ist ja überhaupt der Hammer, dass die ganzen Deep State oder wie du das, die andere Seite, wie du sie jetzt auch immer nennen willst, die haben ja immer mit diesen okkulten Kräften gearbeitet. Sie haben auch immer mit dem Glauben, was ist jetzt mit der Religion gearbeitet, sie haben immer mit dem Aberglauben, immer mit den Symbolen gearbeitet. Also uns haben sie erklärt, das Ganze ist Aberglaube und ihr seid ja aufgeklärt und so weiter, damit wir das alles ausrangieren. Und sie haben sich volle Kante der ganzen Klaviatur bedient, ne? Von Okkult, von schwarzer Magie, von wie auch immer. Ne? Also die Palette ist zu groß. Also sie haben uns quasi das weggenommen, auch die Anbindung, ne? Indem wir ja dieser rationalen Wissenschaft irgendwie jetzt seither folgen, ne? Und jetzt sind wir alle ganz rational und so weiter. Dass das alles getarnte Emotionalität ist, ist eine eigene Geschichte. Die meisten Menschen, die super rational sind, können null mit ihren Emotionen umgehen und müssen die permanent tarnen. Also, aber das wäre jetzt wirklich ein Thema, wo wir weit abdriften. Ja, also Wettmafia kam noch ins Spiel. Ja, natürlich, Wettmafia ist keine Frage. Ist bei Fußball. Das kommt ja jetzt alles übrigens zutage, gell? Also auch dort kommt es zutage, ne?
Ja, Fußball ist auch gerade in diesen Zeiten jetzt absurd, weil man darf praktisch nicht mehr, drei Leute dürfen nicht mehr zum Bäcker rein, die Kinder dürfen nicht mehr Schlitten fahren, aber Fußball läuft ganz normal weiter, zumindest die Profiligen. Also da ist man auch klar, wo man steht. Und da fließen auch die Gelder weiter. Und ja, ein lieber Mensch hat jetzt vor ein paar Tagen zu mir gesagt, die Millionäre haben keine Astrologen. Die Milliardäre schon.
ja, sehr gut.
Und sehr gut, genau. Ja, du sagst es richtig. Uns ist es eben entzogen worden, es ist alles als Humbug hingestellt worden. Das sind Kindermärchen, Zauberer gibt es doch nicht, Drachen gibt es doch nicht und so weiter und so fort. Die nennen sich jetzt Dinosaurier.
auch nicht. Der größte Trick vom Teufel war ja, dass er behauptet hat, es gebe ihn nicht. Ne?
Ja, also das ist alles was... Wir sind hier in einem Feld, wo uns eben diese Wissenschaft vorgegaukelt wird, die Rationalität, das beste Deutschland aller Zeiten und so weiter, alles mit dem Verstand erfassbar. Oder es war lange Zeit mit dem Verstand erfassbar. Wirklich. Aber diese Verstandesebene bröckelt jetzt ganz sichtlich für alle, die da eben jetzt rational dran gehen, ganz klar auseinander. Es ist nicht mehr rational, was da stattfindet. Die Süddeutsche schreibt das eine, der Spiegel schreibt das andere. Die Bild-Zeitung verklagt jetzt die Bundesregierung. Es ist einfach nur absurd. Und dieses Spiel auf der Verstandesebene muss jetzt demontiert werden. Das wird auch noch passieren. Und da wird es meines Erachtens auch noch ein bisschen holprig werden jetzt. Die nächsten Wochen, sage ich mal. Aber wir schauen es uns an.
Du, jetzt, wo du das ansprichst, das ist ja wirklich interessant. Im Austausch werden mir ja auch die Dinge klarer, weil du weißt doch, der Charlie Freak, der hat ja in diesem unglaublich guten Video die sensationellste Geschichte aller Zeiten oder wie das hieß, was kurz nach Neujahr oder so veröffentlicht wurde, da hat er ja dann immer gesagt, dass die satanische die linke Gehirnhälfte wäre. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Er verortet es da. Er sagt, das ist quasi unser Gefängnis. Also ich oder die Turner oder wie du willst, hat ja oft behauptet, das wäre irgendwie, wir wären auf so einem Rangiergleis irgendwie abgestellt und dort eingesperrt. Und der Charlie Freak hat das mehr oder weniger als die linke Gehirnhälfte bezeichnet, dass wir dort eingesperrt sind. Das ist wie so ein Gefängnis, in dem wir hineingelockt wurden, wie der Rattenfänger von Hameln, dass wir nur noch in der linken Gehirnhälfte existieren und dort jetzt quasi wie in so einem Quarantäneplaneten dort eingesperrt sind. Also wenn wir das jetzt von unserem Bewusstsein her vorstellen, dass wir in der linken Gehirnhälfte eingesperrt werden. Und da ist ja die Ratio, das wissen wir ja. Und das ist natürlich unglaublich spannend, weil er sagt natürlich, okay, befreien können wir uns nur, wenn wir irgendwie quasi diese Schranke wieder öffnen und die rechte Gehirnhälfte, wieder die re rechte Gehirnhälfte, also das, was ganzheitlich ist, entweder dazu nehmen oder uns, also, na, also so sind diese Bilder. Und wie du ganz richtig sagst, dieses Eingesperrtsein in der linken Gehirnhälfte, wo wir uns lange, also wir, wo der Mensch sich lange sicher gefühlt hat, so nach dem Motto, aha, eins und eins ist zwei, ne? Das wisst man, da fühle ich mich sicher und deswegen kann ich dann auch, ne, mit dem anderen streiten, weil ich habe ja recht, ich kann ja sagen, eins und eins ist zwei. So, und jetzt ist wirklich der Hammer, weil eins und eins ist auf einmal nicht mehr zwei, nichts passt mehr zusammen. Und dieses Ganze, wer immer noch eingeschlossen ist in dieser linken Gehirnhälfte, der geht jetzt, wie es im Amerikanischen so schön heißt, der geht jetzt nuts, der dreht jetzt durch, weil es wird alles viel zu eng. Also den Lockdown können wir auch als das betrachten, dass wir jetzt da komplett eingesperrt sind. Und die sich auch gegenseitig alle, wie du jetzt ganz richtig sagst, sich gegenseitig angehen, sich gegenseitig demontieren. Der eine sagt das, der andere sagt das, nichts passt mehr zusammen. Und der Druck wird aber so erhöht. Und wenn wir jetzt wieder vom Geburtskanal ausgehen, dann nehme ich jetzt mal diese Passage von der linken Gehirnhälfte zur rechten, dass der Druck so stark wird, dass du den Ausgang findest, dass du durch diesen Geburtskanal hinübergehst in die andere Hälfte, in die rechte Gehirnhälfte. Das wäre jetzt im Hirn, wie das der Charlie Freak situiert hat. Ich habe es immer abstrakter genannt, aber das ist eigentlich völlig egal. Wie benennt darum, dass es da einfach zu klein wird? Der Sturm im Wasserglas wird im Hirn jetzt so arg, dass die einen durchdrehen. Die sind erhöht. Und wie bei jeder Geburt, so passiert es ja mit den Presswehen. Ne? Die Plazenta wird, der Uterus wird auf einmal zu eng. Was bis jetzt schützend war, wendet sich gegen einen. Und du kannst nicht anders als entweder da drin verrecken oder da durch. Ne? Ja. Ist nur jetzt das Bild gekommen, lachen, weil wir wollten doch eigentlich über das Spiel beginnen, berichten. Okay, ich
Ja,
gebe es
vielleicht
jetzt
wird
an
es
dich weiter.
langsam, vielleicht wird es langsam schon ein bisschen spät. Ich wollte noch sagen, ja, also die Leute wissen halt nichts von der rechten Gehirnhälfte, mehr oder weniger. Und viele, auch gerade von unseren Zusehern und Zuhörern, kommen auch aus dieser spirituellen Ecke irgendwo, sage ich mal, oder auch teilweise esoterisch oder wie auch immer. Und betrachten eigentlich aus der rechten Gehirnhälfte raus, um bei dem Bild zu bleiben, das, was in der linken passiert. Und die tun sich meines Erachtens in diesen Tagen sehr viel leichter als diejenigen, die eben nur in dieser, ja, Verstandesebene unterwegs sind, weil da wird es schwierig, wenn du eben nicht zu den Verschwörungstheoretikern gehörst. Die tun sich, also die haben auch sehr, sehr viel mit dem Verstand gelöst, sage ich mal. Ich bin auch erst nach 10 Jahren mehr oder weniger drauf gekommen, dass es da doch auch was ja, Geistiges gibt. Habe all diese Dinge, also von 9/11 angefangen bis ja, alles durch, sozusagen alles mit dem Verstand gelöst und betrachtet und hatte aber einen anderen Ansatz. Also ich hatte den Ansatz, das stimmt alles nicht. Wenn du aber den Ansatz hast, alles, was wir sehen, stimmt, dann hast du jetzt Probleme. Das ist die Verstandesebene. Wenn du einen geistigen Zugang hast, wenn der dann noch nicht ganz verwehrt wurde, dann passt alles. Dann kommt es auch in dieser Zeit leichter klar. Und du hast was von dieser Schranke, also von der Hirnschranke gesagt. Ein großes Thema ist ja auch die Zirbeldrüse, die ja auch bekämpft wird nichts anderes wahrscheinlich. Und PCR-Tests. Uns wird in diesen Tagen, genau in diesem Bereich, wird physisch eingegriffen. Und ich habe da Bilder gesehen, ich weiß nicht, von diesem Jungen, der da getestet wird, oder auch von einem Baby. Also was wir da momentan mit uns machen lassen, also nicht wir, ich sicher nicht, aber was viele Leute mit sich machen lassen, weil sie eben noch davon ausgehen, ja, das wird alles schon seinen Sinn haben. Die meinen sehr gut mit uns, das hat ja alles Sinn. Aber viele sehen einfach noch nicht, was das wirklich ist. Und wenn wir uns da in 2-3 Jahren darüber unterhalten, wie das Ganze zu bewerten sein wird, also jetzt von angefangen von Selbstmorden bei Jugendlichen bis hin zu dem, was in Altersheimen gerade läuft, und, wie viele Leute hier tatsächlich, oder ausgefallene OPs, Existenzen, die einfach krachen und wo es auch wirklich Todesopfer danach gibt, verständlicherweise, ob jetzt aus Selbstmorden oder aus purer Not, wenn es jetzt noch zu irgendwelchen Hungerkrisen kommt und wir dann in 2-3 Jahren mal nachschauen, wie viel tatsächlich in dieser Zeit gestorben sind durch die Maßnahmen, dann muss man sich da wirklich ein Wort ausdenken, was das war. Ob man da nicht von einem Massenmord sprechen muss.
Ja, genau. Bevor wir da jetzt, lass uns gerne da jetzt einsteigen. Ich wollte nur noch, dass er gefangen ist, weil er nichts anderes kennt. Da möchte ich noch dazugeben, es gibt dieses Bild, jeder, der in Grün ist, er eines Tages per Zufall oder durch eine Expedition oder wie auch immer sich aufmacht und nach Blauland rübergeht. In dem Moment, wo er erkennt, dass er vorher in Grünland war und wie Grünland beschaffen ist, wenn ich es jetzt einfach in Farben benenne. Und,
du meinst nicht Grünland?
Nicht Grönland. Nein, Grünland. Ich habe einfach mal zwei Farben genommen. Ne? Also wie du ganz richtig sagst, ne? Jeder, der nur in einem Land ist, weil er kennt ja nichts anderes. Also ist alles Grünland. In dem Moment, wo du dich in ein Flugzeug begibst, und so auf einmal, oh verdammt, vorher war ich ja in Grönland. Verstehst du, das ist irgendwie, das ist diese Erkenntnis. Und in dem Moment, wo du aber das ist auch übrigens tatsächlich so mit Reisen, ne? In dem Moment, wo wir verreisen, schauen wir mit uns selbst in dieser Identität. Da haben wir erst den Abstand, dass wir auf das andere blicken. Und ich möchte hier nur sagen, es geht nicht, es geht nicht, warte mal, du sagst,
wir haben schlechtes Internet, vielleicht.
Okay, ich weiß nicht, wie kann ich jetzt, warte mal.
Einfach auf das Kamerasymbol.
Und dann.
Genau, vielleicht ist jetzt besser.
Ausschalten, okay, alles klar. Gut, also ich möchte nur sagen, es ist eine Bereicherung. In dem Moment, wo ich aus diesem Gefängnis da zurückblicken kann, kann ich es benutzen. Das möchte ich einfach nur für diejenigen sagen, die vielleicht noch in diesem Entweder-Oder, ich bin jetzt nur noch, jede Ratio ist für den Hugo, weil wir brauchen den Verstand, es ist, glaube ich, gut nutzen, indem wir zum Beispiel diese ganzen Infos nehmen und die Punkte verbinden und ein Puzzle daraus erstellen. Wichtig ist, derjenige sind, der die Puzzleteile zusammensteckt, dass wir eine übergeordnete Instanz sind, die diesen Verstand benutzen für das, was er am besten kann, nämlich einordnen, und das ist enorm wichtig, das brauchen wir. Aber wir sind dann nicht mehr da drin gefangen. In dem Moment, wo wir uns einmal daraus bewegt haben und mit dem Meta, können wir es nutzen. Ne? Es ist unser Diener. Ich meine nicht, dass ich viel von Einstein halte, aber er hat ja gesagt, der Verstand ist ein hervorragender hervorragender Diener, aber ein schlechter. Also einfach nur, dass wir merken, der Verstand und die Ratio, das logische Denken ist wichtig. Können es einsetzen, dann würden wir auch die Klimalüge viel besser entlarven und so weiter, weil es macht ja im Moment gar nichts mehr Sinn, es ist alles völlig unlogisch und deswegen werden die natürlich auch herum ein Billardball, sage ich jetzt mal, einfach irgendwie herumkatapultiert und es geht eben darum, dass wir wieder in unsere Mitte finden und den Ball in der Mitte einlassen, das Pendel in der Mitte einschwingen lassen, damit wir diejenigen sind, die uns bewegen. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug Metaphysik, oder? Du warst ja schon ganz
zum Verstand muss ich was sagen. Du hast gesagt, es ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Man muss den Verstand schon einsetzen. Ich hoffe, wir haben leichte Internetprobleme. Ich hoffe, das passt hier trotzdem noch. Man muss den Verstand schon einsetzen, aber viele, die eben in dieser linken Ebene gegangen sind, die setzen ja ihren Verstand gar nicht ein, weil wenn ich meinen Verstand einsetzen würde, dann würde ich das relativ schnell erkennen, was hier alles nicht stimmt. Sondern man ist zwar auf dieser Verstandesebene, nutzt aber den Verstand nicht. Und das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte.
Das ist immer, wenn du dich damit identifizierst, dann bist du vom Verstand getrieben, dann bist du nicht der Herr der Lage, sondern der Verstand ist derjenige. Das ist nicht besser wie das emotionale Kleinkind. Das wäre, beide sind schlechte Herren. Ne? Also weder das kleine Kind noch Pseudo, das ist ja so ein Pseudo-Erwachsener, der Verstand.
Naja,
der macht einen auf Erwachsenen. Sehr beschränkt.
Wenn du deinen Verstand frei einsetzen kannst, dann ist da, sehe ich da kein Problem. Aber momentan ist es ja so, dass dem Verstand eine Ideologie vorgesetzt wird und der Verstand ganz, ganz erpicht drauf ist, dass er alles in diese Ideologie einordnet. Das ist ja das Problem. Wenn diese Ideologie nicht da ist, dann könnte man ja den Verstand frei benutzen und dann würde man ja die Dinge relativ schnell erkennen. Aber es geht ja so, dass praktisch alles, was an einen herangetragen wird, erstmal, da wird, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ein Faktencheck gemacht. Und es wird geschaut, passt es zu meinem Weltbild? Und wenn es nicht zum Weltbild passt, dann wird es als Verschwörungstheorie abgetan. Anstatt, dass man sich überlegt, okay, stimmt denn mein Weltbild noch, wenn so viele Dinge auf mich zukommen, die offensichtlich Verschwörungstheorien sind.
Ich habe da gern das Bild des Wagenlenkers. Ne? Ich sage, okay, wir sind der Herr unseres Geschehens und wir sind der Herr und mit, oder der Steuermann, wie du das jetzt immer nennen willst, das Bild ist egal, der Wagenlenker gefällt mir eigentlich ganz gut, weil der Verstand und die, ich sage nicht die Gefühle, aber die Emotionen und der Verstand, das ist wie Pferde. Wir brauchen sie, weil sie einfach die Dinge voranpreschen, weil wir sie brauchen und voran, weil es unsere Kraft ist. Aber wichtig ist, dass ein Wagenlenker dahinter ist. Und im Moment ist es einfach so, und dessen sind sich einfach die wenigsten bewusst, diese Pferde werden fremdgesteuert. Da wären wir eigentlich wieder beim Fußballbild, fällt mir gerade ein. Aber egal, wir können ja auf Multi-Ebenen sein. Also diese Pferde sind ferngesteuert. Es ist, als hätten sie so wie der Biden einen Button im Ohr, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Oder imaginäre Fäden nach oben. Die werden ferngesteuert. Und es ist einfach an der Zeit, wieder das Steuer übernehmen, sowohl über unsere Emotionen als auch über unseren Verstand. Denn es ist wichtig, dass eine höhere Instanz in uns das Ganze lenkt. Und darum geht es ja, da wieder die Verbindung zu bekommen. Und das haben sie verhindert mit ihrem, das ist alles Aberglaube, das gibt es gar nicht, es gibt keine höheren Mächte, es gibt nur Verstand und Emotionen. Das haben sie uns eingetrichtert, damit sie es aus der Ferne steuern können. Und wie du ganz richtig erkennst, derjenige, der das nicht weiß, dass er fremdgesteuert ist, ist am meisten fremdgesteuert. Also ja, aber jetzt sind wir wirklich schon sehr tief drinnen im Rabbit Hole.
Auch gar nicht raus, auch wir sind da natürlich auf diese Art und Weise fremdgesteuert, weil du immer beeinflusst bist von außen. Ich glaube, wenn du erkennst, dass du beeinflusst bist, dann gehst du schon mal einen großen Schritt. Und es ist ja nicht nur die Ideologie, das wollte ich auch noch sagen, sondern es wird ja wirklich auf einer materiellen Ebene dagegen gearbeitet. Ich habe schon die Zirbeldrüse erwähnt, dass du eben nicht zu dir selbst findest. Also es ist ja alles, was wir in diesem System sehen, ob das jetzt Nahrung ist oder Medikamente sind, Bildung sind, das Finanzsystem ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir von uns selbst getrennt werden. Und es geht ja so weit, dass du, also jetzt sage ich mal, Fluoride oder Aluminium und sowas, was ja wirklich diesen Zugang zu dir selber auf einer materiellen Ebene verhindert. Also, und das ist ja kein Zufall, es ist ja ein riesiger Apparat, der da ja entwickelt wurde über Jahrhunderte, um einfach den Menschen nicht zu sich selbst kommen zu lassen. Und das ist ja schon mal, ist ja sowas ganz was Schlimmes, aber es zeigt ja, wie sehr man da dagegen arbeiten muss und wie stark dieser menschliche Geist doch sein muss, wenn man den so stark bekämpfen muss. Wenn man so ein Milliarden- und Billionenprogramm und wahrscheinlich noch viel mehr aufziehen muss, um den kleinen Einzelnen von sich selbst zu trennen. Und es geht ja los ab dem Kappen von der Nabelschnur, mehr oder weniger, gleich als allererstes nach der Geburt. Das lässt man auch nicht ausbluten und nichts, sondern das oder aus, sondern muss gleich ab. Da muss gleich ein Pieks gemacht werden, da muss gleich die Lampe in die Augen gehalten werden, um gleich zu zeigen, okay, das ist kein Kindergarten hier, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass du nicht zu dir selber findest. Und es geht ja weiter von ja, Kita ab 3 Monaten, weg von der Mama, auch ganz, ganz schnell. Dann in der Schule geht es weiter. Also jeder, der noch mit einigermaßen offenem Geist in die Schule kommt, hat sich das dann auch innerhalb von 1, 2 Jahren erledigt, sondern da wird stillgesessen und das gemacht, was vorne gesagt wird. Und dann kommt das Ergebnis dabei raus, dass du, wenn du ein Erwachsener bist, also irgendwann 16, 17, 18 bist, wo du eigentlich von der Natur aus eigentlich auch diesen Maturitätsprozess, sagt man das so, durchlaufen hast. Also auch diese Initiation, was man früher immer hatte. Also der Jugendliche geht dann allein in den Wald und muss dann 3 Tage irgendwie überleben und dann gilt er als Erwachsener. Und das haben wir ja übertragen, haben wir das ja eigentlich auch, dass du irgendwann dich eben von deinen Eltern abkapselst. Aber aus dir heraus, also nicht mit 3 Monaten von Eltern abgekapselt wirst, sondern irgendwann mit 13, 14 anfängst, eben dich selbst zu entdecken. Und dann mit 20, also um den Dreh rum jetzt natürlich, als ein Erwachsener dastehst. Und heute passiert genau das Gegenteil. Wir haben 20-Jährige, die nicht wissen, was sie wollen und einfach nur noch ein Spielball sind und ja wie Knete in der Hand der Mächtigen. Und ja, dann geht es halt weiter. Job und dann darfst du 40 Jahre hackern gehen. Früher war das zumindest noch so. Heute wirst du 40 Jahre von einem Kurzarbeitsjob in den nächsten getrieben, von einem Projekt ins andere. Kriegst dann auch wahrscheinlich mit 60 keine Rente mehr oder mit 80 wahrscheinlich dann erst. Und wirst dann noch 10, 20 Jahre irgendwo in einem Altersheim am Topf gehalten, dass auch die Pharmaindustrie noch was davon hat und dann darf es gehen. Und das ist das Leben, was für uns angedacht ist. Und da muss man gleich zu Beginn eben dagegen arbeiten, meines Erachtens. Beziehungsweise eben das nicht mit sich machen zu lassen. Und das ist für viele auch Eltern in dieser Zeit wirklich eine Herausforderung, weil du sehr, sehr viele Probleme kriegst. Also wenn du Kinder hast, dann geht's los wirklich, dass sie dich nicht mehr in Ruhe lassen.
Ja, das ist das, was du jetzt beschreibst, ist sozusagen, wie es bis jetzt gelaufen ist, ne? Wo wir waren, wo wir angelangt waren, bevor der Wendepunkt gekommen ist. Du hast vollkommen recht, ne? Alles ist dazu da, damit wir nicht erkennen können, welche unglaublich große Macht wir besitzen, wie unglaublich mächtig wir sind. Das ist alles dazu angedacht, damit wir klein gemacht werden. Warum müssen wir klein gemacht werden? Weil sie sind so wenige, wir sind so viele und wir sind so mächtig und sie sind so ohnmächtig. Aber sie vermitteln uns natürlich in der satanischen Umkehr genau das Gegenteil. Und ich habe es versucht in dem Gespräch mit Javier Naidoo und dem Traugott Ikarot, habe ich es versucht kurz anzusprechen. Ich habe kein besseres Bild dafür als Osmose, aber ich weiß nicht, ob das Richtige, ich bin da in Physik nicht so bewandert. Ich weiß nur, dass in dem Maße, wie ich meine innere Landschaft wieder ausfülle, und dazu gehört übrigens auch eine Initiation, das ist auch bezeichnet, wie ich etwas aus der heutigen Sicht völlig anders sehe, als ich es damals empfunden habe. Ich bin mit 15 alleine in Paris quasi ausgesetzt worden. Völlig allein in der großen Stadt, auch noch ohne Bleibe. Also ich war ein Jahr lang wusste ich nicht, bin ich von einem Ort zum anderen gezogen. Innerhalb von Paris war aber dort in der Schule, musste also jeden Tag wieder funktionieren, meine eigenen Unterschriften leisten und so weiter. Das war alles völlig crazy. Und ich war in dieser Großstadt quasi wie so ein 15-jähriger Junge eigentlich im Dschungel und habe da meine Initiation erlebt, auch mit überfallen werden und was weiß ich nicht allem. Aber und auch niemanden vertrauen können und niemanden kennen, also ohne Telefon, ohne Fernseher, ohne ohne irgendwas. Und das habe ich aber erst in späteren Jahren verstanden, dass das meine Initiation war, dass ich dadurch erwachsen geworden bin. Und wie du ganz richtig sagst, heute leben wir in einer Kindergesellschaft. Wir werden versorgt, wir werden gepäppelt, gehätschelt oder halt am langen Arm, also gerade mal so noch am Überlebensding gehalten. Ne? Das kann auch sein, also in diesem Karottenspiel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich meine innere Landschaft wieder ausfülle, sie wieder erfülle, und das ist natürlich ein Prozess, also du hast völlig recht, jede Herausforderung, die mir im Leben geschickt wird, dient dazu, dass ich wieder vielleicht ein kleines Fleckchen in meiner Landschaft mir wieder zurückhole, sie wieder selber bewohne, geistig mit Achtsamkeit ausfülle, mit Bewusstsein ausfülle. Und in dem Maße, wie ich es ausfülle, bin ich ein Brunnen, der in sich gefüllt ist, der dann sogar so weit gefüllt ist, dass er auch nach außen wie ein Springbrunnen weiter abgeben kann, weil es überfließt. Also deswegen mache ich auch die Videos und alles, weil es nichts nutzt, dass ich erfüllt bin, sondern wichtig ist, dass das, was an Übermaß da ist, dann auch nach außen noch andere erfüllt. Aber das ist jetzt vielleicht wieder das falsche Bild, weil was ich sagen will, ist mit dieser, ich weiß nicht, ob Osmose das Richtige ist, der Begriff, in dem Maße stelle ich fest, wie ich vollkommen erfüllt bin, kann mir nicht jemand anderer irgendetwas von außen reindrücken. Das funktioniert gar nicht mehr. Da gibt es doch sowas auch mit Jodtabletten. Haben die da nicht uns Jodtabletten geben wollen, damit das Jod von außen nicht... Also so ähnlich stelle ich mir das vor. Also ich kann nur sagen, ich spüre es so, ich fühle es. Mir kann keiner irgendwie einen Scheiß reindrücken. Das funktioniert nicht mehr. Erstens erkenne ich 10 Meter gegen den Wind, wenn was stinkt. Und zweitens ist das gar nicht möglich, weil es immer durch meine eigene Filter geht. Und da kommt es nicht rein. Und das wissen die komischerweise auch und versuchen es dann gar nicht mehr. Ich kann es nicht besser vermitteln. Aber ich denke, darum geht es, dass wir wieder uns erfüllen, damit wir nicht so viel Fremdscheiße in uns reinholen. Weil nur das war, nur die Leere, also ich weiß jetzt, das sind wieder, satanische Umkehr ist hier wieder am Werk, weil auf der einen Seite wollen wir ja die Leere und den, wir sind jetzt auf zwei Ebenen, auf der weltlichen Ebene oder auf der spirituellen, das sind zwei verschiedene Bereiche. Es ist ein bisschen schwierig, das in so einer kurzen Sendung jetzt zu differenzieren, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
Ja, wenn das Glas gefüllt ist, dann geht nichts mehr rein. Und wenn du aber das Glas, also du bist, sag ich mal, ein Gefäß, und es wird so oder so gefüllt. Wenn du das schaffst, es selbst zu füllen, dann geht nichts anderes mehr rein. Wenn du aber innerlich leer bist, und das Bild, da finden sich, glaube ich, viele wieder, diese innere Leere, dann zieht diese Leere ja wieder Dinge an. Also das Glas wird auf alle Fälle gefüllt. Und man muss sich eben fragen, bin ich der, der das Glas füllt? Kommt das Ganze von innen heraus? Oder lasse ich mir durch all die Möglichkeiten da draußen, Fernsehen, Internet und so weiter, aufdiktieren, mit was mein Gefäß gefüllt ist. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen in diesen Tagen ist einfach, dieses Gefäß selber zu füllen, auch mit den Angeboten, die da kommen. Also es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt ja diese spirituelle Fülle, die kann nur von innen kommen, meines Erachtens. Aber die Informationen, die ich mir reinziehe, die Ernährung und so weiter und so fort, wenn ich das schaffe, das bewusst auch auf einer Verstandesebene zu machen, also mich gesund zu ernähren, mir eben nicht all diese Stoffe zuzuführen, die mich von mir selbst trennen, dann geht man einen großen Schritt, glaube ich. Und ich glaube, wir müssen da von zwei Gläsern reden, eben von diesem materiellen Glas und von dieser spirituellen Ebene. Spirituell kommt von innen. Die materielle Ebene, also das, was wir vom Theaterstück, sage ich mal, in uns aufnehmen, da müssen wir mit einem wachen und offenen und unideologischen Verstand arbeiten. Und auch dann geht's. Jetzt sind wir wirklich, haben wir heute mal wieder das einmal quer durch den
Genau, aber weißt du, was mir noch einfällt? Vielleicht reden wir gar nicht von zwei Gläsern, sondern was mir immer mehr bewusst wird, es braucht ja auch manchmal eine Zeit, bis ich das gewisse Bild für etwas habe, ne? Was mir auch immer mehr bewusst ist, wir haben hier, wenn wir jetzt das Glas wie ein Haus nehmen oder so, ja, dann haben wir hier einfach ganz, ganz viel, ein Ventil oder einen Schlauch, wo ganz viel Jauche reinkommt. Und solange diese Jauche reinkommt, können wir meditieren und uns reinigen und uns gesund ernähren und sonst was und uns verbessern und an uns arbeiten und prozessieren und ich weiß nicht was und schieß mich tot. Aber die Jauche wird dann, wir können unmöglich die ganze Jauche transformieren. Und deswegen ist ein wesentliches Anliegen in meinen Videos, ist, dass ich etwas gemacht habe, was sehr unpopulär war, weil das die meisten, die so ganz in der ganzheitlichen Liebe sind und sagen, alles muss da sein und die Meinungsfreiheit und die Kritikfähigkeit und ich weiß nicht was und die Schuld und ne? Damit öffnet man der Jauche Tür und Tor und jeden Tag hast du die Jauche, die reinströmt, die Jauche, die sagt, du bist nichts wert, du musst dich verbessern, das hast du scheiße gemacht, sei doch endlich mal kritikfähig, sei doch endlich mal kritisch mit dir selber und so weiter und so weiter. Die ganze Political Correctness und dieses ganze Gutmensch und ich weiß nicht was, ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach wirklich das komplett entsorgt habe und gesagt habe, es mir wurscht, wie die ganze Community herumschimpft, von wegen Zensur und Kommentare streichen oder sonst irgendwo löschen und irgendwas. Was haben sie nicht alle herumgeschrien, was die Turner nicht alles macht? Und es war mir vollkommen egal. Ich habe gesagt, die Jauche wird abgestellt, sonst kann hier nie Heilung passieren in diesem Raum. Auch nicht in meinem Kanal, auch nicht in dem Kommentarbereich. Es kann kein Raum, kein Austausch von Achtsamkeit sein, wenn da permanent Scheiße unten drunter platziert wird, weil wir wissen, die verbreitet sich ungemein. Und das war mir ganz wichtig, das zu entsorgen und zu sagen, danke, aber nein, danke, bei mir nicht. Ich halte mein Haus sauber und ich bin hier diejenige, die einen Schutzraum eröffnet. Und weil du von Kindern sprichst, mit den Kindern ist das genau dasselbe. Die Kinder entfalten sich. Sie entfalten sich dann, wenn man einen Schutzraum macht, wenn man dafür sorgt, dass diese Jauche nicht in ihre Hirne und in ihre Herzen und in ihre Systeme reinkommen. Und deswegen stehe ich dazu auf die radikale Unterbindung von jeglicher Jauche. Und dann kann, und das ist ja wirklich eigenartig, das haben wir doch auch jetzt mit dem koronisierten Wahnsinn da in Venedig und so erlebt. Oder du erlebst es auch mit deinem Garten. In dem Moment, wo du das nämlich abstellst, kommt die Selbsterhaltung und die Selbstheilung der Natur voll wieder zum Einsatz, auch in uns. Der Körper hat eine unglaubliche Fähigkeit, sich zu heilen. Und es reicht oft schon, wenn wir nur die Jauche abstellen und genau schauen, ist das Jauche oder wird der Scheiße als Gold verkauft, weil das ist auch oft die Tarnung. Und da bin ich einfach, da habe ich wirklich einen Riecher, aber du als Skorpion wirst den auch haben, dass man das 10 Meilen gegen den Wind riecht, wenn dir einer was reindrücken will oder wenn einfach etwas Scheiße ist, auch wenn es sich als Gold verkauft. Und ich meine, dann kann die Selbstheilung passieren, da muss man gar nicht so viel tun, da kann man der Natur ihren Lauf lassen.
Ja, also es gibt ja gerade in alternativen Bereichen oft dieses, wie du schon angesprochen hast, dieses, ja, alles hat seine Berechtigung und viele sehen es also als Anarchie an, irgendwie, wir müssen offene Räume, die Räume offen halten und ja, geht da jetzt auf der materiellen Ebene hin so weit, dass du Intensivstraftäter hast, die dann nach Südfrankreich geschickt werden in eine Therapie und so, weil ja, jeder hat ja seine Berechtigung. Gibt es viele Themen. Ich erinnere mich da an meine Zeit als Barkeeper zurück, wo und als Barkeeper musst du innerhalb von 10 Sekunden entscheiden, will ich den hier drin haben oder nicht? Ist es zuträglich, dieser Typ, oder nicht? Und da musst du halt einfach entscheiden, okay, nee, du nicht, raus, ab. Weil du aus einer gewissen Erfahrung raus schon sagen kannst, okay, der macht Ärger. Und irgendwann siehst du es halt einfach, der macht Ärger. Und wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen, aber von dem kommt Ärger und das ist einfach ein Gespür, ob das jetzt an den Sternzeichen liegt oder an der Erfahrung oder beiden, wie auch immer. Und genauso musst du es auch halten in deinem, ob du jetzt einen Kanal hast oder ob du jetzt im Familienkreis oder im Freundeskreis. Man muss in der heutigen Zeit immer mit einem großen, großen Besen rumlaufen, sage ich mal. Und den muss man auch anwenden. Und dann, und da sind wir jetzt wieder beim Garten, siehst du einfach, viele andere Sachen musst du gar nicht viel machen. Das Erblühen und das Entfalten und ja, das Leben, das kommt von ganz allein. Man muss eigentlich nur schauen, dass es seinen Raum finden kann, der eben immer wieder, wenn jetzt, also beim Garten, wenn du jetzt jeden in deinen Garten reinlässt und die finden das alle toll und ganz, ganz viele und die trampeln dann die kleinen Pflänzchen zusammen und werfen ihre Zigaretten in den Garten und so weiter und so fort, lassen den Müll da, sagen, ja, aber das hätte ich jetzt anders gemacht und die Tomaten da hinten, die gehören noch geschnitten und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann fehlt dem Garten einfach die Ruhe und der Raum, sich zu entfalten. Weil er einfach immer damit beschäftigt ist, die umgeknickten Zweige wieder zu bestärken und also ich muss jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich glaube, es ist relativ klar, sobald das Leben leben kann, gibt es keine Probleme mehr. Unsere großen Probleme in dieser Zeit sind, dass das Leben eben bekämpft wird und das ist, glaube ich, den Kampf, den wir jetzt momentan noch führen müssen, das Leben zu schützen, unser Leben zu schützen, unsere Räume zu schützen und das wird bei vielen, vielen falsch verstanden. Weil du hast die Politiker korrekt jetzt angesprochen, dann heißt es, ja, aber gebt ihm doch mal eine Chance und so, oder hör dir das doch mal an. Oder ganz typisch, ja, du hast ja ganz recht und so, aber hör dir doch mal diesen Standpunkt an. Und da kommt was ich schon tausendmal gehört habe, weiß nicht, über Q oder irgendwas, ist eine Psyop, alles klar. Habe ich schon tausendmal gehört, muss man nicht zum tausend ersten Mal anhören, also danke. Passt schon.
Weißt du, ich kann so deutlich spüren, dass das genau richtig ist, das Gespräch, das wir jetzt führen und dass wir geopolitisch eh schon so viel von uns gegeben haben. Ich glaube, wir führen genau das, nein, ich bin überzeugt, wir führen genau das Gespräch, das jetzt sein soll, weil wir sind da an einem so wichtigen Punkt. Ich habe es vorhin als Wagenlenker bezeichnet oder als Schiffskapitän, aber ich finde das Bild des Gärtners noch viel, viel schöner. Jeder von uns hat die Verantwortung über seinen Garten, über sein Haus und über seinen Garten. Wir sind der Herr, ich habe oft darüber gesprochen, Haus ohne Hüter, das ist ein Roman von Thomas, jetzt, das ist wieder mal typisch, Böll, Heinrich Böll, Haus ohne Hüter, genau. Und ich habe da viele Videos drüber gemacht, dass unser Haus ohne Hüter, wir haben ein Haus ohne Hüter und genau dieses Chaos, diese Anarchie, dieses vermeintliche, die vermeintliche Toleranz, dieses Wegschauen hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Da wurden wir jahrtausende lang konditioniert, dass wir eben nicht uns zum Haus, zum Hüter unseres Hauses machen. Und das Bild des Gärtners ist natürlich wunderschön, ne? Weil es ist dein Garten, du hast die Verantwortung darüber, du bist derjenige, der dieses Gehege bewirtschaftet, der dafür sorgt, dass dort anwächst und du bist derjenige, der entscheidet, was du dort anpflanzt. Und dann kann jemand kommen und kann sich dort aufhalten und kann ein Erfrischungsgerät Getränk dort einnehmen und sich daran erfreuen. Aber du bist einfach derjenige, der da die Hoheit darüber hat und der auch die Verantwortung darüber hat. Und ich sage ihm als allererstes zu jedem, du hast in erster Linie eine Verpflichtung dir selber gegenüber, nämlich wirklich dich selbst zu lieben, dich selbst zu hegen und zu pflegen, auf dass die kleinen Pflänzchen, die abgeknickten Pflänzchen sich auch wieder aufrichten können und wachsen können. Und dafür muss man manchmal irgendwelche Schlingpflanzen, die sonst alles rundherum abtöten oder irgendwelche giftigen, sich verbreitenden, die alles andere abtöten, muss man dafür auch oft einfach rausreißen. Oder aber, und das gefällt mir so gut, das hat der Alexander Wagand immer so betont, dass du ja es auch raus, du kannst es ja auch woanders hinpflanzen. Eine Sumpfpflanze in der Nähe von einem Fluss ist wunderbar aufgehoben, aber bei dir ist es vielleicht, im Garten ist es vielleicht einfach too much. Also einfach zu schauen, ne, wo will ich was haben? Ich will die Küchenschaben nicht in der Küche haben. Nein, Scherz. Nein, ich will die Maden nicht in der Küche haben, aber im Garten können sie einen wunderbaren Humus machen. Also einfach zu schauen, alles auf seinen Platz und so haben sich ja auch viele aufgeregt, als ich am Anfang gesagt habe, auf die Hundedecke. Damit habe ich die satanischen Kräfte gemeint, denn wir sind so voll von satanischen Kräften und sie werden, Kräfte ist das falsche Wort, von satanischen, irreführenden Mächten und sie sind in jedem Klassenzimmer, du hast es schon erwähnt, sie sind in jedem, in den Lehrern, in den Ärzten, in den Vätern und Müttern leider auch, überall sind diese satanischen Beeinflussungen und Einflüsterer, diese kleinen Gollums, ne, die sind in jedem drinnen. Systeme. Es ist wirklich Zeit, auf die Plätze zu verweisen.
Also, wenn du da jetzt von den Lehrern und Eltern sprichst, dann meinst du, glaube ich, nicht die Lehrer an sich, sondern du meinst die Beeinflussungen in den Lehrern. Also das ist eine systemische Frage meines Erachtens.
Genau. Also es ist wie so ein Gollum, der in jedem drin hockt und irgendwie da die oft die Herrschaft übernommen hat. Ja, es ist so gesehen eine Besetzung. Ich meine, jetzt sind wir natürlich schon auf sehr glitschigem Terrain, aber irgendwie kann man es so sehen.
Ja.
Boah, ja. Jetzt haben wir uns weit aus dem Fenster gehen, Sani, ha?
Huh? Ja, das... Machen wir doch immer.
Ich meine, wir sind tief eingedrungen in das Ganze. Aber weißt du, das Wichtigste ist, also ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja eh gestorben. Und als ich gestorben war, war mir das völlig egal. War mir vollkommen egal, ob mich jemand liebt, was der von mir hält. Das war mir völlig egal. Also von daher, als die dann alle irgendwie, ich meine, ich bin ja, ich glaube, du hast das in letzter Zeit auch erlebt, aber ich habe es halt seit einem Jahr oder ganz am Anfang schon erlebt, wie die alle über mich hergefallen sind, wie die Aasgeier. Und es war mir vollkommen egal, weil ich stehe zu dem, was meine Wahrheit ist, was ich erkenne, dazu stehe ich. Und selbst wenn alle sagen würden, ich weiß nicht, hast du jemals diesen Film warte mal, wie heißt der? Oh Gott, das ist wieder typisch, dass mir der nicht einfällt. Der Film mit Mel Gibson.
Mit Mel Gibson?
Mit Mel Gibson.
Payback. Ja. Es gibt ja zwei. Es gibt ja diesen zwei.
Genau, ich habe es jetzt. Genau, Payback.
Wo er Verschwörungstheoretiker ist.
Nein, ich meine, Payback heißt der, glaube ich. Er ist ein Millionär, der Mel Gibson. Sein Sohn wird entführt. Und die Entführer verlangen, ich weiß nicht wie viel, Lösegeld. Und er ist ein Medienmogul, dieser Mel Gibson in der Rolle. Und er macht nicht das, was seine Frau und was die Polizei und was jeder ihm rät, nämlich das Lösegeld zu zahlen, sondern er sagt umgekehrt im Fernsehen, okay, er setzt eine Belohnung aus für diejenigen, die die Täter finden. Also er dreht den Spieß um. Und ab dem Moment wird er angefeindet von seinem eigenen Bruder, von seiner Frau, von der Polizei, von der ganzen Bevölkerung. Jeder sagt, er setzt damit das Leben des Sohnes, also er ermordet quasi damit seinen eigenen Sohn. So. Und nur der Zuschauer weiß, dass die Entführer, dass der Junge die Entführer gesehen hat und dass von daher klar ist, er kann nicht leben. Also jeder, der Zuschauer weiß, sobald das Lösegeld bezahlt ist, ist das das Todesurteil für diesen Sohn. Aber die anderen wissen es nicht. Und wir erleben diesen Mel Gibson, das ist eine unglaublich interessante Rolle, wie er einfach nur aufgrund einer inneren Überzeugung, einer Intuition, einer Führung, wie man das jetzt immer bezeichnen will, zu seinem Plan steht, dazu steht, obwohl er von seiner eigenen Frau und allen unter Druck gesetzt wird. Und so kam ich mir manchmal in meinem Leben vor, wenn ich genau wusste, das ist jetzt, was zu tun ist und alle haben mich angefeindet und du ziehst das, und so ist ja auch Trump, ich meine, wenn man sich Trump anschaut, ne? Und du ziehst das durch und erlebst einen ungemeinen Druck und das ist dieser Druck auch des Kollektivs und das haben wir, das dürfen wir nicht übersehen, gerade in der alternativen Szene, in diesen Telegram-Kanälen, und in diesen Kommentaren und wie auch immer, einen ungemeinen Druck, den sozusagen, und jetzt sage ich es mal einfach so, der Mob ausübt. Und was ist der Mob? Der Mob ist der, der einfach eine Meinung übernimmt, weil der andere dieses ewig vorgekaute, niemand wird euch ja retten. Ich kann diese vorgekauten Hüllen nicht mehr, ich kann sie nicht mehr hören. Etwas, was 100.000 Mal wie Hip-Brei irgendwie vorgekaut mir vorserviert wird und jemand denkt nicht einen Moment darüber nach und untersucht das mal und überprüft es mit seinem eigenen GPS, ob das wirklich seiner inneren Wahrheit entspricht oder ob er das einfach...
Ich habe Sachen vorgeworfen, die ich niemals gesagt habe. Ich habe ja immer das Gegenteil. Ja. Also, genau. Aber ich bin voll bei dir, es ist ein kollektiver Druck und es ist wieder, also das, was man praktisch von den Mainstream-Medien kennt, wird jetzt nochmal ein bisschen abgeändert, aber genauso weiter wieder produziert, auch in den Alternativen. Also ich will jetzt niemanden wirklich angreifen und ich meine überhaupt nicht diejenigen, die ihre eigenen Kanäle haben, weil die sehen die Dinge auch so, wie sie sehen. Und die gehen auch mit damit nach außen und die machen sich ja dadurch genauso angreifbar. Die meine ich überhaupt nicht. Also da, wer wirklich selber sein Ding macht, wie das auch immer aussieht, den greife ich da überhaupt nicht an. Ich sehe aber, dass durch diese Kommentarfunktion einfach, und ja, das sage ich gleich noch, also durch diese Kommentarfunktion ist einfach eine unglaublich niedrige Schwelle da. Für Leute, die, oder auch noch schlimmer ist beim Live-Chat, weil da ist überhaupt kein Halten mehr. Aber dadurch meinen einfach Leute, okay, da kann ich jetzt kommentieren, das kann ich endlich mal meinen Senf rauslassen. Das kann ich endlich mal sagen, ihr seid alle Spinner und was weiß ich. Interessanterweise ist bei E-Mails zum Beispiel so, dass bei E-Mails ganz, ganz selten irgendwelche negativen Kommentare kommen, schon auch. Aber da ist diese Schwelle, was ich machen muss, um mir jetzt eine E-Mail zu schreiben, ist viel größer, als jetzt einen Kommentar zu hinterlassen. Also muss ich rausfinden, wie ist die E-Mail-Adresse, dann muss man ein E-Mail-Programm aufmachen, eine E-Mail schreiben und so weiter, absenden. Auch kein großes Ding natürlich, aber es sind schon zwei, drei Schritte mehr, die ich machen muss, sage ich mal. Und das hält schon viele davon ab, die jetzt in diesem negativen Geist sind. Aber bei Kommentaren oder ja gerade in Live-Chats, da geht es oft ab, da ja, fragt man sich, wo kommen die Leute alle her? Und du hast vorher davon gesprochen, dass die Kommentare und dein YouTube-Bereich, also der Kommentarbereich, da oft ja, ziemlich zugespammt wird. Ich hatte das in der Form nicht so, aber ich habe durchaus auch immer wieder Kommentare gehabt, die auch echt unter der Gürtellinie sind. Das ist jetzt bei mir weggefallen, weil ich auf YouTube nichts mehr mache, aus gegebenem Anlass. Und ich vermisse zwar ein bisschen die, ja, die positiven Kommentare, und ich weiß, dass es für viele auch eine Art Community war. Allerdings bekomme ich weiterhin positive E-Mails. Aber dieser ganze Spam, der da gekommen ist, der fällt bei mir völlig weg. Und ich muss sagen, ich habe da durchaus, wenn ich es jetzt mal so nach einem Monat rekapituliere, ja, eine gewisse Befreiung, dass ich mir in diesen täglichen Müll, wenn man so sagen darf, nicht mehr reinziehen muss oder einfach nicht mehr reinziehe, weil ich habe einfach, ich hatte früher auf YouTube teilweise 1000 Kommentare und jetzt habe ich, sage mal, auf den paar Plattformen, die wo ich noch bin, wo man kommentieren kann, habe ich vielleicht 10. Und es ist eine Art Reinigung und es ist zwar unfreiwillig so passiert und es ist für viele auch schade und ich finde es auch für mich schade, dass es leider so ist, aber es ist für mein Haus, für meinen, ja, Geisteszustand wirklich positiv, dass ich nicht mehr diese Kommentarflut habe. Und ich, ja, dir geht es da ähnlich und da geht es vielen, vielen anderen ähnlich. Und nochmal, mir tut es für viele leid und es sind 90-95%, die wirklich das positiv sehen oder auch ja, einfach ganz normal kommentieren oder Hallo Sani schreiben oder sowas. Aber diese 5% Negativität und die teilweise sehr negativ sind, ja, verunstalten die halt den Garten. Und wenn ich, jeder kennt das, wenn er irgendwo in den Bergen ist, wandern oder am Meer oder so, und da liegen dann an einem wunderschönen Strand, liegen ja ein paar ein bisschen Plastikmüll rum. Das muss gar nicht viel sein, das zerstört das ganze Bild. Und so ist es im Garten, so ist es in einem Haus, das kann sauber sein, aber wenn dann der Mülleimer voll ist und alles und die Aschenbecher voll sind und so, dann ja, bedarf es natürlich wieder einer Reinigung irgendwann. Und da muss man wirklich darauf achten, weil diese Negativität einfach die Decke über gewisse Dinge einfach schlagen kann und man nicht mehr diesen Blick auf das Positive hat. Ja.
Ja, also wir sind da an einem sehr wichtigen Punkt, finde ich. Also du kannst ja auf der einen Seite da unten diese Kommentarfunktion als Bedürfnisanstalt oder Erleichterungsanstalt nehmen und sagen, okay, da unten kann ich mich erleichtern, denn das darf man nicht unterschätzen. Die da so rumschimpfen, die erleichtern ihre auch angestauten Emotionen, indem sie ihren Hass da unten absetzen oder die Schuldzuweisungen absetzen. Das ist eine Art von Erleichterung. Aber ich sage ganz konkret, na, dass da unten ist keine Bedürfnisanstalt, aber es ist sehr wohl etwas, um Bedürfnisse abzuholen und zu erleichtern. Das biete ich als Dienst an. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe die Kommentare zuerst kurz mal ausgeschalten, habe dann aber gemerkt, nein, im Gegensatz zu dir, du bringst ja eine Medienschau, das kann einseitig sein, also das kann einfach etwas sein, was du ablieferst. Ich habe aber gemerkt, dass mein Blick ja doch sehr dazu da ist, in anderen einen Prozess in Gang zu setzen. Und das ist für die unglaublich wichtig, dass sie sich da unten ausdrücken können, sich austauschen können. Und dafür ist es wichtig, dass sie da unten eben einen sicheren, einen Schutzraum erleben, einen Heilraum auch, einen schönen Raum. Und der dafür verantwortlich ist, das bin ich. Und ich stehe auch dazu, habe ich immer dazu gestanden, dass ich wehrhaft bin und dass ich mitunter auch streitbar bin. Was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn ich jetzt sowas wie vorhin sage, wenn ich vom Mob rede oder ich rede von auf die Hunde Decke, oder ich rede vom Otto-Normalverbraucher, wenn ich dann einen Vorwurf bekomme, oh, du hast mich als Mob oder als du hast mich auf die Hundedecke geschickt. Das ist interessant, weil dann identifiziert sich derjenige, also ein Mob existiert ja in dem Sinne als Einzelperson nicht. Das ist eine Masse von nicht mehr Individuen. Ein Mob ist ja, definiert sich darüber, dass jeder nur noch mit seinem Emotionalkörper da drin hängt und blind drauf los agiert und überhaupt nicht mehr Herr seiner selbst ist und dementsprechend auch nicht ein Mensch ist in dem Moment, sondern nur noch irgendwie irgend so ein etwas in der Masse. Das heißt also, jemand, der wirklich eine Identifikation hat und der weiß, wer er ist, der kann sich gar nicht mit einem Mob identifizieren. Der kann sich auch nicht mit einem Otto-Normalverbraucher identifizieren, weil das ist ein Durchschnitt und keiner von uns ist der Durchschnitt. Genauso wie, wenn ich sage, die satanischen Mächte auf die Hundedecke und jemand schreibt mir, du hast mich auf die Hundedecke geschickt, dann frage ich mich, mit wem Ja, genau, alles klar, du sagst es. Und ich tue halt auch gerne so streitbare Themen thematisieren, weil ich sage immer, unter dem Tisch stinkt's. Aber wenn ich es hervorhole und auf den Tisch lege und sage, komm, jetzt lass uns drüber reden, dann stinkt's nicht mehr. Das ist meine Erfahrung mit dem Leben und mit solchen, ja, Elementen.
Ja, eine doppelte Sicht, also du erlebst halt da den Mob, weil du dann natürlich, weiß nicht, 100 Kommentare dabei hast von den 1000, sage ich mal, die dann als Ganzes einen Mob bilden für dich. Aber der Einzelne, der schreibt, der kann sie ja gar nicht als Mob sehen, weil er ein Einzelner ist noch. Dass er einen Geist folgt, dem andere auch folgen und dadurch ein Mob entsteht, das sieht er vielleicht gar nicht. Und ich habe das auch bei mir immer gehabt, ich habe das wirklich genossen, weil ich auch festgestellt habe, dass viele Menschen sich in den Kommentaren auch schon jetzt seit über Jahre kennen und da einfach eine gewisse Gemeinschaft entstanden ist. Und die hätte ich auch gerne, die habe ich auch gepflegt. Ich habe auch die Leute rausgeschmissen. Ich habe mal auf YouTube mal meine Sperrliste angeschaut. Die ist lang inzwischen. Und ich hätte es auch nie von mir aus jetzt beendet. Jetzt wegen den Kommentaren. Man muss es natürlich mit beobachten. Und ich habe es auch gern gemacht. Ich habe auch, wie gesagt, es waren sehr, sehr viele, also die meisten waren einfach positiv und es sind auch wirklich schöne Sachen dadurch entstanden. Und ich habe das eben, ich lade das auf YouTube nichts mehr hoch, weil ich mir das nicht gefallen lassen will, dass hier bestimmt wird, mehr oder weniger willkürlich, was ich zu sagen habe und was nicht. Und wenn das nicht gewünscht ist, dann mache ich da einfach nicht mehr mit. Ich gehe auch nicht so weit, von Zensur zu reden. Das sehe ich anders als viele, viele andere, das weiß ich auch. Das Haus YouTube bzw. das Haus Google möchte auch ihren Garten sauber halten. Und da gelte ich einfach als ein Schädling, sage ich mal. Das muss man so sehen. Und daher ist es für mich auch überraschend gewesen, dass es so lange gedauert hat. Aber ja, es ist schon so, dass YouTube da eine gewisse Monopolstellung aufgebaut hat, aber da ist YouTube auch nicht unbedingt nur selber dran schuld, sondern es war halt bequem und man hat sich halt da jetzt drauf verlassen und man hätte ja auch vor Jahren schon auf andere Plattformen wechseln können. Ja, das ist nicht das Problem von YouTube und daher, mir gefällt es natürlich nicht, natürlich hätte ich auch gerne auf YouTube weitergemacht, aber wenn die sagen, nee, eigentlich findet man nicht so toll, was du sagst, dann habe ich da meinen Stolz. Das ist wie in eine Kneipe, wo mal gesagt wird, hey, also du kannst gerne dein Geld da lassen, aber eigentlich bitte nicht über die Themen reden, dann gehe ich halt in eine andere Kneipe. Dass jetzt diese Kneipe natürlich die größte Kneipe in der ganzen Stadt war und alle hingehen und ja, da das Leben kassiert, das ist dann in dem Bereich mein Problem, aber es gibt auch die ein oder andere kleinere Kneipe, die vielleicht gerade für so Leute wie uns sehr viel angenehmer sind und da mache ich mir gerade auf die Suche und habe auch schon das ein oder andere gefunden und auch das ist ein Prozess und ich bin da wirklich, ich sehe das nicht als jetzt die große Zensurwelle an, ist es natürlich schon irgendwie, weil die Reichweite, die man bei YouTube hat, hat man natürlich jetzt auf anderen Kanälen, jetzt auf Library noch nicht, aber ja, das ist auch wieder die Eigenverantwortung von Leuten. Wenn sie meine Videos sehen wollen, dann müssen sie eben von YouTube weg und müssen sich eben umschauen. Und das ist eigentlich mit 2-3 Klicks auch zu erreichen. Und bei mir ist es wirklich eine Sache, es ist so, wurde ein bisschen an die Ehre gepackt, ich lasse sowas nicht machen. Und gehe da auch nicht im Bösen auseinander oder im Streit auseinander, sondern ja, dann mache ich es jetzt halt anders. Und ich weiß, es gibt Klagen inzwischen gegen YouTube. Das ist nicht mein Stil.
Ja, verstehe ich gut. Und es ist ja auch deine Entscheidung und die hast du ganz souverän getroffen. Und ich habe ja das erlebt, dass einfach alles abgedreht wird. Und da hast du völlig recht, das ist ein anderes Gefühl, wenn man selber geht oder wenn einfach der Knopf abgedreht wird. Aber ich bin dann mit mir ins Geding gegangen und habe dann festgestellt, nein, okay, ich mache das, ich surfe da jetzt noch ein bisschen rum und zwar nicht wegen YouTube und nicht wegen mir, sondern wegen diesen älteren Menschen, die einfach darauf noch angewiesen sind. Aber weißt du, worauf ich gerne zu sprechen kam?
Bitte? Darf ich da kurz rein noch? Ja? Ist mir bewusst. Drum habe ich auch meine Homepage. Auf meiner Homepage findet man eben immer alles. Da gibt es jedes Video zum Anschauen, auch mit 2 Klicks. Und man muss nur verbinde die Punkte googeln. Und dann kommt man irgendwo hin, wo man mich sehen kann.
Genau, und außen gibt es andere, die deine YouTubes hochladen. Also von daher.
Man kann auch auf YouTube immer noch verbinde die Punkte eingeben. Da gibt es, glaube ich, inzwischen 3, 4, 5 Kanäle, die auch jedes Video hochladen. Absolut okay für mich, freue mich drüber, weil es einfach auch um die Leute geht natürlich, die Informationen sehen und ich weiß, dass ich auch sehr viele ältere Damen vor allem habe, die ja, sie auf YouTube verlassen haben und aber auch meinen, sie können nichts anderes, aber das ist ja auch wieder, natürlich können sie auch was anderes. Gut, Telegram ist ein bisschen komplizierter, das sage ich gar nicht, aber auf Libovy kann man die Dinge genauso anschauen und wie gesagt, einfach verbinde die Punkte, muss man nicht mal auf Google eingeben, sondern einfach oben in die Adressleiste eingeben. Da kommt man irgendwo hin, wo...
Genau, und ich habe ja auch, ich hab dich ja auch oft genug unten drunter jetzt verlinkt und habe sogar mal, hast du vielleicht gesehen, das gezeigt, wie man das abrufen kann, weil das haben komischerweise, glaube ich, viele nicht kapiert, wie sie da unten auf mehr auf die Links da gehen können. Egal, das habe ich sogar noch mal gezeigt. Ja, aber weißt du, was ich jetzt noch, mir ist vorhin noch gekommen, weil wir fühlen uns ja oft so ausgeliefert, diesem, dass wir so überschwemmt werden mit den Negativen und so weiter, ja. Und ich möchte da ein anderes Bild anbieten, weil ich einfach drauf gekommen bin, dass das ein Prozess war, durch den ich ja mindestens 2 Jahre lang jetzt mit 55 durchgegangen bin, aber natürlich auch mit in diesen 3 Jahren in Paris früher. Und ich denke, jeder kennt das und ein bisschen ist das mit diesem Corona. Und zwar möchte ich da dieses Bild von der Perle jetzt anführen, weil wir wissen, dass die Perle entsteht, indem die Auster, die da im Wasser ist, die ja verschlossen ist, das ist ja schon auch wichtig, ne? Die ist ja abgeschirmt und verschlossen, aber dennoch kommt Sand rein. Und dieser Sand bewirkt einen Schmerz. Und durch diesen Schmerz wird dieses Galertartige immer fester, fester, wird immer mehr abgeschliffen sozusagen, bis daraus die Perle entsteht. Das ist ein unglaublich langer und ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Und er kann einerseits nur stattfinden, indem die Auster da im Wasser ist, aber indem sie auch abgeschottet ist, verschlossen ist und indem dieser Sand, diese ewige Reibung durch den Sand entsteht. Das heißt also ein andauernder Schmerz, der aber prozessiert wird. Und dieses Prozessieren heißt, dass du mit dem Schmerz mitgehst und ihn verwandelst, ihn im wahrsten Sinne zu etwas Wunderbarem transformierst. Und das kann sehr lange dauern. Ich weiß nicht genau, wie lang so ein Prozess mit der Perle geht. Ich weiß es nur, dass es bei mir jetzt mit 55, nach ich weiß nicht wie vielen schon solchen Zeiten in meinem Leben, waren es 2 Jahre, wo ich quasi mehr oder weniger abgeschottet von der Umwelt, ohne ihr, also sämtliche Freunde verloren. Und ich meine, ich habe mich um meine Kinder gekümmert, aber ansonsten war ich vollkommen weg vom Fenster und habe diese Perle sozusagen ja, prozessiert, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass gerade in Zeiten wie Corona, in Zeiten wie diesen, ist das, was bei ganz vielen passiert. Und ich glaube nicht, dass die Perle sich jeden Tag fragt, wann bin ich endlich fertig. Das ist irgendwie, jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang, haben wir wieder den Loop gemacht.
Gell? Ja, die Perle weiß ja gar nicht, dass es eine Perle ist.
Ja, genau. Die Perle ist einfach.
Also, ich sehe das genauso wie du, es muss einfach, und da ist Corona wirklich, also besser hätte man es nicht ausdenken können. Ja, super, also das bildet praktisch das Meer und den Sand.
Genau.
Und gerade diese Abgeschlossenheit, die das so viele fühlen, auch diese, also es ist ja nicht nur eine räumliche Distanz, jetzt Social Distancing und so, sondern es ist ja auch vor allem dieser Verlust von allem, was dir irgendwann mal Sicherheit gegeben hat. Wo du einfach, ja, wo in dir was reifen muss, weil wenn es nicht reift, dann gehst du unter. Wenn dann am Ende von Corona nichts da ist, was du in dir hast, also keine innere Stärke da ist, so, dann wirst du auch mit dieser Krise untergehen.
Genau, und da ist das schöne Bild vom Sand im Getriebe. Und ja, die Getriebenen, ne? Die Getriebenen, die Sand im Getriebe haben und wenn die wissen nicht, dass eines Tages die Perle genau daraus entsteht. Und ich meine, wir wissen nie, wozu was gut ist, ne? Außer, dass es immer gut ist, weil das Leben, das sage ich immer, das Leben hat immer recht. Es ist immer zu was gut, auch wenn wir das in dem Moment nicht erkennen können, ne?
Also was ich zu dieser Krise und das, was da noch kommen mag, sagen will, ist, dass es gerade schlimm genug ist, aber nicht zu schlimm. Also wenn das ist ein tatsächlicher, richtig krasser Virus, wie man es aus den Filmen sehen, wo dann, die, oder aus, weiß nicht, aus Das letzte Gefecht, wer das kennt, auch ein wunderbares Buch von Stephen King, wo sie wirklich... ja, ist 2, 3, 4% der Menschheit einfach nur noch überlebt hat. Das sehen wir ja nicht. Das ist ja, also da müssen wir nicht drüber reden, wie gefährlich Corona tatsächlich ist. Also jetzt für die große Masse. Also wir haben den Virus, aber er ist nicht so schlimm, dass er wirklich jetzt die Virusgefahr mitbringt, sondern wir können diese Maßnahmen eigentlich als die größere Bedrohung sehen.
Genau, da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, was du vorher mit der Impfung, weil die Impfung ist quasi wie so eine Abkürzung. Für die, die es gar nicht mehr aushalten, die sagen, ich will da raus und zwar so schnell wie möglich, öffnen sie, wenn wir wieder in diesem Bild von der Gehirnschranke von links und rechts hirnig werden, die öffnen irgendwie so eine Hintertür und sagen, oh, hier komm durch, dann bist du viel schneller raus. Und in Wirklichkeit ist es eine Falle. Ne? Also diese Abkürzung, die vermeintliche Abkürzung ist in Wirklichkeit die Todesfalle. Ne? Die nicht wie den Geburtskanal dadurch, durch diese Hirnschranke, durch diesen Kanal, durch diesen Geburtskanal durch wollen, die sagen, nee, das ist mir zu schmerzhaft, da will ich nicht durch, da will ich raus und dann wird denen ein schneller Ausweg geboten und das ist leider Gottes dann in vielen Fällen wirklich die Tür zum Tode. Ne?
Ja, sehe ich schon auch, aber ich sehe auch, also es ist meine Meinung, dass auch diese Impfung, so schlimm wie sie ist, auch nicht, also auch viel schlimmer hätte sein können. Das sehe ich.
Ja, sie wird ja auch sabotiert, sie wird und, verhindert, überall Sabotage. Ne?
Und wenn wir jetzt über Lebensmittelengpässe reden, was auch noch, also wir haben ja alle schon die Pläne, Schwabe hat alles gesagt, also es soll noch irgendwie ein Hackerangriff kommen, ist ja auch schon angekündigt worden, diese Pandemie, die dann zehnmal schlimmer sein wird als Corona, hat Schwab schon gesagt. Dann haben wir immer wieder von den Lebensmittelengpässen gehört, wo wir jetzt auch schon sehen, dass die LKW-Fahrer die Tests machen müssen und so weiter. Also das ist ja alles in der Schublade, es wird ja alles jetzt, denke ich mal, auch mal geöffnet. Auch da wird es meiner Ansicht nach so werden, dass es nicht so schlimm werden wird, dass es wirklich flächendeckend für die Masse bedrohlich wird, aber die Masse wird es sehen. Es wird sehen, was hier läuft. Und das ist bei Corona so gewesen, das ist jetzt bei der US-Wahl so gewesen, das ist bei der Impfung gewesen. Es ist immer, es wird gezeigt, aber es entfaltet nicht seine vollständige ja, Schrecklichkeit.
Ja, und weißt du, was noch dazu kommt, dass wenn wir von diesem linkshirnigen Gefängnis als Bild reden, ja, dann wird ja den Menschen mit der Impfung oder mit den Masken oder mit den was weiß ich, was sie alles anbieten, ja irgendwie gesagt, okay, damit könnt ihr hier drin bleiben, also damit könnt ihr im Gefängnis bleiben. Und viele wollen ja dieses Gefängnis, was ja wie so ein Schokoteig ist oder die Made im Speck, es sind eigentlich ungute Bilder, aber die sind schon richtig, finde ich. Also das Ganze ist wie so ein Schokoteig, wo man irgendwie, was auf Dauer tödlich ist, weil man sich damit so für voll frisst und dann irgendwie an Verfettung stirbt oder die Made im Speck, ist ja jetzt egal, wie wir das nennen, aber du sagst den Menschen quasi, okay, wenn du jetzt die Impfung hast, darfst du hier drin bleiben. Du bist immer noch Teil unserer Gemeinschaft, du bist immer noch Teil des Mobs, sage ich jetzt mal, ne? Oder wie du das jetzt immer bezeichnen willst, dieser Masse.
Ja, und wir.
Und es geht eben jetzt darum, diese Masse diese zu verlassen und den Individuationsprozess zu machen, zu durchlaufen. Und der geht durch diesen Geburtskanal. Und dafür ist es notwendig, dieses Alte zu verlassen, loszulassen, wirklich wie beim Geburtskanal, wie beim Uterus, ne, raus. Und dieser Geburtskanal ist wie ein Individuationsprozess. Und Individuation sagt ja schon, was es ist. Es ist individuell. Du gehst durch jeden Geburtskanal alleine, nicht mit deiner besten Freundin und auch nicht mit deinen Kumpels und Saufkumpanen oder sonst wem. Und sie wollen diese Masse da drin behalten, indem sie sagen, okay, wenn du das machst, dann darfst du weiterhin, dann bist du weiterhin ein Teil von uns, dann musst du da nicht alleine durch. Und die sich da sozusagen dagegen winden und dagegen verwehren und sagen, nein, wir wollen aber keinen Schmerz fühlen, so ähnlich wie diese Gebärenden, die sich diese komische Spritze geben lassen, ne? So kommt mir das vor, nur damit ich ja nichts fühle. Ne? Also das ist die Falle, ja, aber das entscheidet jeder selber. Ne?
Also um beim Gefängnis zu bleiben, ich sehe halt, dieses Gefängnis hat heute offene Türen, also die Zellentüren sind offen, dieses Gefängnistore nach außen sind offen, nur sehe ich da, dass die mit Vorhängen verhängt sind und du nicht sehen kannst, was draußen ist. Aber mehr und mehr Leute, also viele Leute, okay, ich kriege mein tägliches Essen, habe mein Bett, mein Klo, habe da auch schon den einen oder anderen Kumpel, ich bin nicht in Einzelhaft, sondern ja, wir haben Gemeinschaftszellen, das ist eigentlich ganz nett. Okay, der eine oder andere stinkt inzwischen ein bisschen, aber da passt noch. Ich gehe da nicht raus.
So. Und immer mehr Kumpels sterben an Verfettung und du siehst, wie sie umfallen.
Ich kann ein schönes Bild draus machen.
Das ist übrigens wie Platons Höhlengleichnis.
Und siehst, oder noch besser, du siehst gar nicht, dass die Tür offen ist, weil der Vorhang vor der geöffneten Tür hängt. Und der eine oder andere schaut schon mal raus und sagt, ah, da ist ja gar keine Tür mehr. Gehe ich mal raus oder gehe nicht raus. Und sieht aber trotzdem noch das Gefängnis, schaut sich im Gefängnis um. Der eine oder andere kommt da vielleicht noch in Einzelhaft, weil er irgendwie ja, gewisse Regeln überschritten hat. Aber im Endeffekt ist das Gefängnis offen. Die wenigsten wissen halt, dass es noch eine Welt außerhalb des Gefängnisses gibt. Die können sich das gar nicht vorstellen. Und das ist auch ein großer Punkt. Man kann sich nicht vorstellen, wie es anders geht. Es ist doch jetzt 70 Jahre wunderbar gelaufen. Es läuft doch alles gut. Ich habe meine kleine Rente. Den Kindern geht es gut. Die dürfen studieren. Bla, 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 bla. Aber dass da eben auf dieser Verstandesebene mehr und mehr wegbricht, das erkennen auch schon sehr, sehr viele Leute. Und das wird der große Punkt jetzt werden, glaube ich. Viele halten es einfach in diesen Räumen des Gefängnisses, das ja aus einer Innenansicht wahrscheinlich gar kein Gefängnis ist, nicht mehr aus und springen da irgendwie jetzt ins kalte Wasser, gehen aus dem Tor raus, egal was komme, im Gefängnis halt es nicht mehr aus.
Da sind wir natürlich bei dem Bild von der Titanic auch, gell? Die rausgesprungen sind. Ja, und natürlich Platons Höhlengleichnis, da haben wir ganz viel, gell? Puh, ja. Aber ich
weiß mal gar nicht, wo man heute bei der Kritik ansetzen soll bei uns. Geschwurbelt. Alles nur geschwurbelt.
Alles nur. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht.
Ich mag es schon. Ich mag's genauso wie Verschwörungstheoretiker, weil es einfach mehr über denjenigen aussagt, der sagt, als über die, die es betrifft. Ja.
Ja. Du, Sani, wir haben was ganz was anderes gemacht und ich finde das immer so cool bei uns, dass wir was ganz was anderes machen, als wir uns vornehmen. Weil ganz ehrlich, ich meine, was gibt es denn bitte schön über den ganzen geopolitischen Blick jetzt großartig zu sagen, außer dass hier zwei Dinge laufen, die nicht zusammenpassen und je nachdem, auf welcher Ebene man ist, hat man entweder Schlotterangst und denkt, es ist alles am Ende, es ist alles im Arsch. Oder wenn man auf der anderen Ebene ist, sagt man, dann ist das Kind, dann, ich meine, ich fühle mich wie das Kind, was schon draußen ist, was schon durch diesen Individuationsprozess, durch diesen Kanal durch ist. Und ich bin im Paradies, ich frage mich nicht immer, wann bin ich endlich im Paradies, ich bin da draußen, ich bin in dieser wunderbaren, in diesem wunderbaren Wunder, haha, doppelt gemoppelt, der Natur, des Draußenseins, würde ich jetzt freiwillig noch in diesen Uterus da zurückgehen, in diesen engen?
Ich meine, ich habe ein wunderschönes Bild.
Ja, genau, aber ich kann zurückschauen und sehe die da drinnen sind und die sich nicht trauen, ne? Und die solche scheiß Angst haben. Und natürlich kannst du auf der anderen Seite sagen, hey, nimm dir ein Herz und geh da durch. Es ist zwar nicht angenehm, keine Frage, es ist keine angenehme Situation da drin in dieser engen Höhle, in dieser engen Kanal, meine ich jetzt. Aber fass dir ein Herz, geh da durch. Und die Frage ist auch noch, die habe ich ja auch gestellt, kannst du das überhaupt entscheiden? Oder geht es eher darum, dass wenn du soweit bist, dass die Natur ihr Recht fordert, weil die Natur, die Geburt ist ja nichts, was du einleiten kannst normalerweise, sondern wo die Natur sagt, jetzt ist es soweit.
Ich kann eine kleine Anekdote erzählen.
Gerne.
Und zwar fühle ich mich gerade an einen Wandertag erinnert, den hatten wir irgendwann, ich weiß nicht, in der 10., 11., 12. Klasse, also 17, 18 war ich und meine Kumpels und oder meine Schulkollegen. Und wir sind auf irgendeinen Berg gefahren, auf so eine Mittelstation und es hieß, wir gehen jetzt diesen Berg hoch. Und irgendwie haben es dann so 4, 5 flaumbärtige Halunken geschafft, ich war drunter, dass wir unseren Lehrern einreden, oh, ich weiß nicht genau, irgendjemand hat der Fuß wehgetan oder irgendwas. Und wir konnten unsere Lehrer überzeugen, dass wir alleine an dieser Mittelstation, da war ein Wirtshaus, so eine, ja kein Wirtshaus, sondern wie sagt man da, eine Alm, schön in der Sonne mit einem wunderbaren Ausblick, 3, 4, 5 Stunden sitzend und wirklich in einer angenehmen Lage warten haben dürfen, während unsere komplette Klasse einfach den Berg hoch musste, wieder runter musste und wir sind dann irgendwann schon da gesessen und haben gedacht, oh Mann, wann kommen sie denn jetzt endlich, wann können wir endlich, also wann geht's los, wann fahren wir wieder zurück. Und das ist ein bisschen nicht ganz passend, aber genauso kommen wir da irgendwie vor. Wir sitzen da auf der Alm, alles ist erledigt und wir warten einfach nur noch auf die, die ihre Wanderschaft noch beenden müssen, um dann gemeinsam einfach in eine neue Zeit zu gehen. Das ist mir jetzt gekommen und das so ist es irgendwie. Du sitzt halt da und denkst da, dauert es schon ganz schön lange. Herr Ober! So kommen wir sich da irgendwie vor. Aber es ist einfach, also wir müssen einfach trotzdem warten. Und wir können das Ganze nur noch bestärken irgendwie, indem wir dann einen oder anderen, der da jetzt doch schon ein bisschen eher vom Berg wieder runterkommt, ja, begrüßen und sagen, hey, komm, war doch gar nicht so schlimm. Schau dir diese schöne Aussicht an. Und ja, das finde ich ein schönes Bild.
Ja, das ist
also, kommen mir die Bilder so spontan.
Ja, 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 immer wenn wir reden, kommen die Bilder, gell? Und weil du diese schöne
der Zauber des Morgens.
Und weil du diese schöne Bild, weil du das, die schöne Anekdote erzählt hast, ich habe ja oft darüber gesprochen, über den, das ist jetzt, also der Steinbock, der ja zuerst der Bergkletterer ist, der klettert auf den Berg, und wenn er so oft auf den Berg geklettert ist, dann merkt er, na, das bringt es nicht, dann wird er zum Bergführer und nimmt die anderen mit, ne? Und zuerst schreit er irgendwie noch runter, ja, was bist denn so blöd, na, da, das ist doch eh klar, aber du musst doch den Fuß jetzt da hin tun und so weiter, und irgendwann einmal merkt er dann, nein, er kann so nicht umgehen, und dann wird er eben wirklich zu demjenigen, der den anderen eben anleitet und so weiter. Und ich habe dann erzählt, diese Anekdote, also das ist keine Anekdote, das ist eine Sage, dass dann der Steinbock oben steht und er hat den Berg so oft beklommen, hat so vielen gezeigt, und unten sieht er die Fische und dann wirft er sich ins Wasser und wird zum Ziegenfisch. Also das heißt, er opfert seine Individualität und dieses Gefühl von immer wieder es schaffen zu können und wird einer von vielen. Aber ich hätte jetzt das andere Bild, ne, in deiner Talstation, wenn du siehst, wie die anderen da runterklettern und irre lang brauchen, dass du dann vielleicht anfängst, von unten den Bergführer zu spielen, indem du zu Coach einfach und sagst, hey, pass auf, da, das ist der bessere Weg, na, den würde ich nicht nehmen, das habe ich schon ausprobiert, das bringt es nicht und so weiter, verstehst du? Dass man da auch ein bisschen anleitet, und ich denke, das ist ja, was.
Da hinkt aber mein Vergleich ein bisschen, weil ich war ja gar nicht am Berg oben.
Ja, siehst du, ich habe es in deine und meine Geschichte zusammengetan.
Es gibt auch diesen kurzen Satz, was machst du, wenn du den Berg erklommen hast? Du gehst zurück und hilfst den anderen auch mit hoch.
Genau.
Also es war jetzt wirklich eine Anekdote, die nicht hundertprozentig gepasst hat, aber ich finde, da kann sich jeder sein Bild ein bisschen selber zusammenschustern.
Doch, beides passt. Nur wenn du so lange dann da sitzt und schon das x-te Spezi getrunken hast oder Bier und dann wird dir langweilig, dann denkst du, was kann ich jetzt Sinnvolles machen, und dann gehst du raus und dann fängst du vielleicht wirklich an, denen, die Eiger Nordwand noch nicht besteigen, weil das haben sie schon geschafft, aber man weiß ja, dass oft der Rückweg der tricky ist.
Runterkommen, ne? Ist das Schlimme.
Runterkommen ist das Schlimme, genau, ja. Genau. Ja. Also wir kriegen das alles hin, die anderen kriegen es auch hin. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, und wir werden geführt, nicht nur von unseren irdischen, also nicht nur von uns, ne, die wir da irdisch unten helfen, sondern das sind ja auch immer noch die himmlischen Führer mit dabei. Also wir sind so geführt.
Ohne die ging es wahrscheinlich nicht.
Genau, du sagst es. Du, ich finde, wir haben eine schöne Rundum-Tour gemacht und irgendwie sind wir wieder am Anfang angekommen, oder? Mehr oder weniger.
Wie immer. Auf dem.
Und ich glaube, die Infos lassen wir, die macht ihr eh wieder bei eurem nächsten Live-Talk oder wann auch immer.
Ich habe also schon wieder 200 Reiter offen hier.
Ach genau, die Infos machst du ja in deiner Sendung, logisch, naheliegend.
Eben. Ich habe also, so ein Projekt, ja.
Genau. Jetzt haben wir über was anderes gesprochen, aber ich habe das Gefühl, das ist genau das, worüber es heute zu sprechen galt.
Ja, du, Kat, ich finde es eher am wunderbarsten. Man muss sich da gar nicht so den Kopf machen, ob man jetzt wirklich das Ganze dialektisch wirklich ABC macht. Das ist bei uns eh nicht möglich. Ich denke, wir machen immer A bis Z und in zufälliger Reihenfolge.
Genau, und von Dialektik halte ich eh nicht so viel. Ich weiß, wie sehr Hegel an diesem Ganzen mitgewirkt hat, an dieser Verirrung von wegen These, Antithese, Synthese. Also von daher lassen wir lieber die Dialektik.
Nee, mir ist halt immer auch wichtig, also wie gesagt, wir sind nicht die, die jetzt hier den Ton angeben oder irgendwie sagen, so geht's und nicht anders, sondern ja, man kann es jetzt anhören, jetzt gemütlich zum Sonntagstee, und kann sich dann die eigenen Fragen stellen, die eigenen Antworten drauf selber geben und die Gespräche vielleicht im Kleinen weiterführen, wie auch immer. Und ja, mit dem Wissen, dass wir tatsächlich alle miteinander da in einem Boot sitzen, ob jetzt das auf einer Verstandesebene verstanden wird oder eben nicht, oder ob man jetzt sagt, so ein Quatsch. Aber ich glaube, auch uns geht es darum, dass wir vor allem diejenigen mitnehmen, die eben noch auf dem Berg oben sind und noch runterkommen müssen.
Genau. Und übrigens, man kann auch das Bild nehmen, wo wir schon runtergegangen sind. Erstens mal, dass wir denen zeigen, wo die Abseile hängen, ne? Beziehungsweise, dass wir die eben schon reingeschlagen haben. Ne? Weil nichts ist so schlimm, wie wenn du das erste Mal rauf und runter gehst, weil da hast du eben nichts, ne? Woran du dich handeln kannst.
Es wird die Zeit bringen jetzt. Es wird ganz automatisch passieren, dass all die Verschwörungstheoretiker und Schwurbler, die sich jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen zurückgezogen haben in den letzten Wochen, aber auch Jahren, die werden sehr, sehr, oder deren Rat wird sehr begehrt werden, weil die Leute anfangen werden zu verstehen, dass die Dinge so nicht stimmen und dass es da ja jemanden gab, diesen einen verrückten Onkel, der das schon seit sehr, sehr langer Zeit irgendwie so sagt. Und vielleicht frage ich den noch einfach mal, ob er mir das vielleicht nochmal erklären könnte. Und das wird aber, da muss man gar nicht dran ziehen an dem Gas, sondern da muss man einfach dann liebevoll reagieren und vielleicht alles ja, vergessen, was da mal war und einfach den Leuten dann wirklich auch das Wissen weitergeben. Und es ist ja nicht nur Wissen, es sind ja auch Techniken, die man machen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass du das Theaterstück jetzt da verstehst oder jede Verschwörungstheorie kennst, sondern es geht ja wirklich darum, wie kann ich mich aus den Dingen rausnehmen? Wie kann ich einen Garten aufbauen zum Beispiel? Wie kann ich mich selber ernähren? Kann ich mich selbst bilden und so weiter? Das sind ja auch Techniken, die da ganz, ganz wichtig sind jetzt. Eben dieses Wissen selbst erlernen zu können. Da sind wir wieder beim Fisch und beim Fischer. Aber das Bild machen wir jetzt nicht mehr.
Ja, mir fällt nur noch ein, weil du das mit dem Garten gesagt hast, weil viele fragen ja, was bauen wir an und so weiter. Und ich sage, ja, das ist wunderbar, aber man kann nicht den ersten Schritt vom zweiten machen. Und ich habe ja viel berichtet über die Zeit, wo ich den Bambus aus meinem Garten entsorgt habe. Das klingt so zu vereinfachen. Also das waren Wochen von immenser Arbeit, wo ich diese ganzen Bambus, der unten unterirdisch war, die Pflanzen, die Wurzeln, die sich in Jahrzehnten angesammelt hatten, wie ich die ausgegraben habe und vollkommen vernichten musste, bevor ich überhaupt an dem Garten wieder irgendwas anpflanzen konnte. Und das daran erinnert mich, dass jahrtausende lang hat sich dieser Bambus, der ja nicht umsonst in China ein Folterinstrument ist, der hat sich ausgebreitet. Ne? Und ich meine, der Bambus ist eine gute Geschichte, da wo er sein soll, da wo man ihn dann für was weiß ich, für Holz und so nutzen kann. Aber im eigenen Garten ist es eine schlechte Geschichte, da wächst nichts mehr anderes, der rottet alles andere aus, der nimmt ihnen den Platz und nimmt ihnen die Luft. Und von daher das Bild, dass man erst einmal irgendwie schaut, dass man alles säubert und den Grund, also das ist, was jetzt passiert. Wenn da unten dieser Deep State, ja, wenn der weg ist, dann kann alles wieder natürlich, da muss man sich gar keine so großen Gedanken machen, das wird sich natürlich entfalten. Aber bis der weg ist, ist es eben, kann man nichts Neues anpflanzen. Das wollte ich noch, nur noch anfügen hier.
Ja, das sehe ich ähnlich mit dem Anpflanzen. Jeder soll mal rausgehen in seinen Garten oder auf eine Wiese, in den Park und mal schauen, was denn auch schon alles wächst. Weil man kann sich, also das Kraut oder Kräuter begleiten den Menschen schon seit Anbeginn und es ist alles da. Also man muss eigentlich gar nichts anpflanzen. Es ist alles da.
Es ist alles da, es ist alles gut. Der Meinung bin ich auch.
Alles super. Genau. Na gut, dann lass uns doch für heute gut sein und wünschen einen schönen Sonntag. Ja. Und eine spannende nächste Woche. Wie gesagt, ich werde weiter beobachten, was auf dem globalen Theaterstück passiert. Ist auch irgendwie meine innere und äußere Aufgabe geworden. Aber möchte wirklich immer wieder mal betonen, dass es nicht nur um dieses Theaterstück geht, sondern tatsächlich viel mehr um das, was wir daraus machen und wie wir das sehen und wie wir welche Schlüsse wir daraus ziehen für uns selbst.
Wunderbar. In diesem Wunderbar. Sinne.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss, liebe Katrin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.